Das Spiel ist ganz strictly, es geht um Zahlen. Diese Welt geht nur um Zahlen. Lieferst du Zahlen, bist du dabei, lieferst du nicht, bist du out. Wenn du wirtschaftlich was dazu beitragen kannst, egal in welchem Gesellschaftszweig du befindest, bist du eine Nummer. Wohlgemerkt, bist du eine Nummer. Und wenn du Nummer hast, hast du einen Influence und kannst Sachen ändern. Ich sehe im Moment keinen in diesem Bereich, was ich mache. Aber wenn jemand kommt, letztens kam auch ein junger Herr zu mir im Laden und hat gesagt, ey, ich habe einen Laden in Berlin, ich möchte gerne sowas wie du machen. Nein, du musst besser wie ich machen. Du kannst nicht genau das Gleiche wie ich machen. Ja, ich möchte gerne dein Interior-Designer und du kannst mir auch helfen. Ich helfe dir, aber ich möchte, dass du besser machst. Oder anders, aber nicht das Gleiche. Das funktioniert nicht, weil dann sind wir wieder so austauschbar und wieder nicht innovativ genug. Und von mir aus, dann mach doch mal sogar was ganz anderes, was ich merke, ey, im Fein deinem Bereich, wir haben nichts. Nicht mal eine gute, funktionierende Restaurant-Ebene haben wir. Geh doch mal da rein. Oder wenn du Business machen möchtest, ich möchte, dass wir in jede Gefilde, es muss eine Normalität sein, einen schwarzen Menschen überall zu treffen.
Willkommen bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum verändert und Brücken baut. Kwame Owusu, a.k.a. Juice, ist mein heutiger Gast. Als Gründer des Black Business Dinners und African Food Festivals in Berlin hat Juice schon einiges gestartet, ausprobiert, organisiert und ins Leben gerufen. Ein Unternehmer und Kreativer durch und durch hat Juice von Rappen zu Musikproduktion bis Festivals und edlen Events sehr viel gesehen. Er beschreibt seine Kindheit als abenteuerlich und im Erwachsenenalter war und ist es nicht anders gewesen. Hört rein in seine inspirierende kreative Welt, in der er Dinge in Bewegung setzt, als dass er sie geschehen lässt. Viel Spaß beim Reinhören. What I see. Herzlich willkommen, Juice. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Juice, heute wollen wir sprechen über verschiedene Themen, insbesondere aber natürlich über deinen Werdegang und was du so erlebt hast, wie du dein Leben gestaltet hast als schwarzer Mann hier in Deutschland. Und nicht nur das, du bist ja jetzt noch so viel mehr geworden in den letzten Jahren und darüber wollen wir mal sprechen. Aber bevor wir das machen, kannst du dich einmal vorstellen und den Leuten kurz sagen, was du machst und wer du bist.
Also erstmal auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Julie, für diese Plattform. Ich bin schon ein großer Fan und beobachte, glaube ich, seit relativ am Anfang. Und da würde ich gerne auf jeden Fall die Flowers zurückgeben, weil ich finde, das machst du richtig, richtig gut. Also eigentlich brauchst du auch den Oprah Winfrey-Chair eigentlich. Dann müssen wir das arbeiten. Dahin gehört es. Ich finde es sehr, sehr schön.
Dankeschön.
Also mein vollständiger Name ist eigentlich Kwame Owusu. Juice, vielleicht kommen wir später drauf, aber das ist erstmal das, was hängen geblieben ist. Ich aktuell betreibe eine Event-Hospitality-Firma, kurz LEH. Demnächst wird aber der Name sich verändern, alles nur auf Hidden Locations GmbH. Und ich und mein Team und ich haben uns eigentlich zur Aufgabe gemacht, die Hospitality-Bereich ein bisschen mit aufzumischen, mit coolen Locations und, ich sag mal, ein extraordinary Erlebnis, wenn man eigentlich unsere Location verlässt. Das ist viel Arbeit und daran arbeiten wir jeden Tag so Stück für Stück. Ich bin auch der Mitbegründer oder der Gründer von dem African Food Festival Berlin. Ich glaube, damit habe ich so ein bisschen, bin ich zum ersten Mal damit ein bisschen nach außen getreten, wo ich sonst eher gerne im Verborgenen arbeite. Nicht, weil ich es mag, sondern weil ich einfach mehr so Action speaks louder than words. So deswegen war ich immer gern ein bisschen Hintergrund. Das haben wir vor 2016 gestartet und es hat sich mittlerweile zu einer sehr, sehr schönen Plattform gebildet, wo Leute aus der Community sich aufhalten und sich Brücken bauen zu unserer Mehrheitsgesellschaft in Deutschland.
Super. African Food Festival Berlin, ne? Mhm. Und es gibt ja, glaube ich, jetzt auch eins in Hamburg. Mhm. Hast du das auch mit aufgebaut oder bist du da verbunden?
Nein, gar nicht. Tatsächlich, wird leider von uns kopiert. Teilweise ist es auch sehr ähnlich und ich finde es schade, weil eigentlich bin ich ja gar nicht mal dagegen, dass Leute das machen. Ich bin ein Fan von Brands und eigentlich möchte ich, dass es dann ordentlich gemacht wird. Also wenn was gemacht wird, dann mach ordentlich. Mm. Und da wir das Gefühl hatten, man kann das nicht so gut, so schnell woanders machen, so wie wir zumindest produzieren, haben wir uns erstmal auf Berlin beschränkt. Tatsächlich aber gab es sehr, sehr viel, die uns angeschrieben haben, hey, wir würden es gern machen. Da haben sie irgendwie einfach gemacht. Klar, wir haben das Problem, dass der Name nicht so wirklich schützbar ist.
Mhm.
Sag ich mal, in Lokalität, in Berlin schon, hat es schon ein bisschen Schützensgrad. Aber es ist natürlich sehr verwässerungsmäßig für uns, was natürlich der Markt in Berlin immer ein bisschen schadet, weil die Leute immer denken, wir sind es.
Mhm.
Aber hier kann ich vielleicht mal aufräumen, wir sind nicht African Food Festival außerhalb von Berlin, nur
okay.
in Berlin und auch nur African Food Festival Berlin.
Okay.
Ja, weil es gibt so viele ähnliche Nachahmungen. Mm. Das, ja.
Okay, gut, dass das jetzt auch klargestellt wurde.
Ja.
Und dann können wir auch direkt mal einsteigen in deine Story, Juice. Vielleicht beginnen wir erst einmal so mit deiner Kindheit und wie du aufgewachsen bist. Du hast ja in unserem Vorgespräch das Wort abenteuerlich erwähnt. Das wäre schön, wenn du uns da nochmal mitnehmen kannst, was genau heißt eine abenteuerliche Kindheit in deinem Fall.
Oh, das ist manchmal sind so ganz kleine Entscheidungen, die deinen kompletten Weg verändern. Ne?
Hm.
Und ich bin in Ghana geboren, bin erstmal mit meiner Mutter aufgewachsen und später, das ist so die erste Change, ne? Wurde ich von meinem Großvater geholt, weil meine Mama damals sehr jung war und er das Gefühl, dass sie quasi das Ganze nicht bewerkstelligen kann. Insofern hat er mich in das Haus geholt, wo meine anderen, in Ghana sagen wir ja nicht Cousins, Cousinen, sondern meine anderen Geschwistern im Hause waren. Das war ein großes Haus, wo viele Kinder immer um einen waren. Und das waren auch so die ersten Jahre, wo ich noch nicht so den Bezug zu meinem Vater hatte. Das heißt, mein Vater war damals schon relativ früh nach Deutschland ausgewandert.
Mhm.
Eigentlich hatte er ein Stipendium in den USA gehabt, aber er ist irgendwie in Deutschland stecken geblieben.
Okay.
Und hat sich von dem die Farbe des Geldes täuschen lassen. Nein, er hat gemerkt, wie schnell man halt Geld verdienen kann und die Familie supporten und hat leider Gottes sein Stipendium verfallen lassen. Insofern ist er dann hier stecken geblieben und irgendwann hat er mich auch aus diesem, sag ich mal, in diesen Konstellationen Kinder zu Hause, mich dann nach Deutschland geholt. Und da beginnt das große Abenteuer, große weite Welt, große weiße weite Welt. Da war es komplett für mich, komplett alles anders.
Wie alt warst du da ungefähr und wann war das so?
88, glaube ich. 88 kam ich nach Deutschland.
Okay.
Ich war sogar Januar 88.
Okay.
Nativ. Früher da war ich, glaube ich, so um 10 Jahre alt ungefähr. Ja, und das war auf jeden Fall erstmal. Ich kann mich erinnern, als ich ankam im Januar, das war so kalt und ich sollte aus dem Flugzeug steigen. Und die Kälte hat mich so bemannt, da bin ich zurückgerannt in den Flugzeug, weil ich, nein, ich will da nicht raus. weil es mir so kalt war.
Und dann ja, im Januar, gedacht, das ist ganz schön mutig.
Beste Abhärtung, damit du hier nicht bleiben möchtest. Das war auf jeden Fall eine sehr witzige Erlebnis. Naja, und dann ging es relativ heiß her. Also ich bin, also dadurch, dass mein Vater nicht so gut kannte, muss ich erst mal auch ein bisschen noch kennenlernen, habe ich festgestellt. Und wir waren zwar in einer Wohnung, wir sind erst Kreuzberg in Berlin für ein Jahr und dann sind wir auch schon relativ schnell in den Bezirk Schöneberg gezogen, wo etwas, sag ich mal, zu einem Zeitpunkt etwas gediegener war. Und mein Vater hatte so ein bisschen so einen kleinen Masterplan. Er war so ein richtiger Workaholic. Er hat parallel sein Geschäft, quasi sein Unternehmen in Ghana aufgebaut und parallel dazu so ein fiesen Schichtsystem Arbeit gehabt in einer Schokoladenfabrik, Van Houten hieß es.
Mhm.
Aber der war so fokussiert, seine Sachen am Ghana aufzubauen und gleichzeitig mich irgendwie, also wir hatten diesen, das ist ja auch, glaube ich, einen typischen, sag ich mal, ich behaupte mal, immer diese afrikanische Haushalt. Es gibt sehr viele Parallelen, aber ich behaupte es immer, für ghanaische Haushalt war sehr, sehr stark, dass man, ey, Liebe bleibt erstmal auf der Strecke, also das Emotionale, du musst funktionieren und vor allem du musst viel Wissen bekommen. Und der hatte sich, glaube ich, ganz früh in den Kopf gesetzt, wo er meinte, ey, ich kann dir nur einen Schlüssel geben in diesem, in dieser Gesellschaft und das ist die Sprache. Und das müssen wir jetzt sofort anfangen. Das heißt, ich war für mich gefühlt die ersten 10 Monate in Deutschland richtig ein Bootcamp bei ihm. Ich muss schnell Deutsch lernen, Bücher und da hat er Tests gegeben. Dann kam er auf seine Schicht Und da hast du die Aufgaben gemacht und etc. pp. Und wenn ich ehrlich bin, nach 10 Monaten konnte ich wirklich Deutsch. Also ich konnte mich schnell mit den Leuten, ich glaube auch mit dem Alter kann man auch schnell, glaube ich, die Sprache besser picken. Mhm. Aber mit 10 habe ich schon gemerkt, dass ich schon sehr, sehr mich aktiv mit den Leuten unterhalten konnte und auch austauschen konnte, habe ich ganz gut verstanden. Und dann fingen erst die ersten Kindheitserlebnisse, weil die ersten 10 Monate war ich viel zu Hause. Da hatte mich, da waren auch, glaube ich, so diese ganzen Klärungen, Schule.
Da kamst du noch nicht direkt in das System,
ja. Das habe ich früher gar nicht verstanden. Ich wollte eigentlich nur raus. Ich dachte mir, warum bin ich eigentlich die ganze Zeit zu Hause? In Ghana kannte ich ja eher jeden Tag raus.
Ja, draußen
das
sein,
war für mich gefühlt schon sehr, sehr schlimme 10 Monate. Also es war gefühlt, als ob ich ein bisschen im Gefängnis war. Mein Vater und da meine damalige oder immer noch meine Stiefmutter, die waren ja nur arbeiten. Das heißt, ich war arbeiten und ich dachte mir so, hey, cool, dann kann ich ja auch zwischendurch Fernsehen gucken, aber das war nicht erlaubt.
Oh,
das heißt, nur Bücher und wenn ich gar keinen Bock mehr habe, ja, da habe ich irgendwie sehr viele Comics gelesen. Da habe ich so ein bisschen angefangen, so ein bisschen mich in Comics reinzuarbeiten und ich habe mich trotzdem ab und zu rausgeschlichen, ne? Mein Problem war, dass, glaube ich, einmal den Schlüssel verloren habe.
Das ist aufgefallen.
Und ich durfte eigentlich ja nicht raus und das war nicht gut. Das war so mein erster Panik. Oh Gott, ich werde hier zu Tode geschlagen. Was passiert mit mir? Und dann war mein Vater nur, ey, das geht nicht. Da waren gar keine Handys. Also, ich wüsste ja gar nicht, wo du bist, wenn du dann rausgehst. Das habe ich irgendwie verstanden, aber ich wollte trotzdem raus. Also ich bin dann trotzdem wieder rausgegangen. Und dann habe ich irgendwann, hatte mich, glaube ich, mitgeschleppt zu einem Hort, wo ich aufgenommen werden sollte. Und das ging auch irgendwie mir zu langsam. Und das witzigerweise ist, ich habe den Weg gemerkt. Ich war nur einmal da, ich habe den Weg gemerkt und bin dann tatsächlich irgendwie die nächsten Tage, wo ich merkte, ey, ich dachte, wir gehen jetzt, also ich bin da jetzt angemeldet, bin ich einfach da hingelaufen.
Wow.
Bin ich einfach irgendwie, habe mir den Weg gemerkt, bin ich hingelaufen und die dachten so, was macht ihr denn hier?
Oh, wow.
Dann meinte ich, ja, ich dachte, ich gehöre hier dazu, ich wollte gerne hier hinkommen. Dann meinte ich, ja, das ist aber noch nicht entschieden. Aber das war das Witzige, meine zwei Erzieherinnen, das war, die eine hieß Daniela und die eine hieß Margit. Und die waren so nice. Meinte, ach, der Typ ist so süß. Du bist ja noch nicht angemeldet, aber wir würden dich gerne so ein Team haben. Und dann haben die irgendwie geklärt und irgendwie die nächsten Wochen war ich dann in einem Hort drin. So.
Ach was, witzig.
Also das waren so, glaube ich, so die ersten Steps, wo ich, glaube ich, mal immer Sachen, wenn ich jetzt irgendwie so fokussiert, dann will ich, dann gehe ich hin und mache es irgendwie selber.
Dann bist du da, dann geht ja die Initiative. Ja.
Mein Vater war, glaube ich, völlig verwirrt, warum die auch eine Zusage haben und von, wie du warst da. Und er hatte so, was, wenn du verlaufen hättest, ich habe den Weg gemerkt, wie wir gelaufen sind. Ne?
Ja, und ihr kanntet euch ja auch nicht, ne, wie du gesagt hattest. Er wusste ja nicht so richtig, wie du tickst. Und es war ja für ihn sicherlich auch eine sehr spannende Zeit, ne, zu wissen, so, wer ist dieser kleine Junge?
Also manchmal habe ich das Gefühl, das war so ein bisschen, denen teilweise ein bisschen egal, ne? Aus dem Background heraus, wo die, vielleicht war es mir auch nicht egal, aber emotional haben sie sehr schlecht kommuniziert mit einem, ne? Also was ich, mein Vater, wenn ich so in den jungen Jahren im Kopf habe, war er sehr, sehr fokussiert auf Arbeiten und Familie.
Mhm.
Ne? Sehr, sehr stark. Hey, was braucht Familie in Ghana? Du musst ja der Schulbildung voran. Und für ihn war eigentlich beschlossen, du bist Arzt oder Anwalt. Das sind so. Und für mich war es so, okay, ich werde Anwalt.
Okay.
Und es war so, mein ganzer Lebenslauf oder Attitude, Arbeiten war darauf, in der Schule darauf ausgerichtet, ich muss gute Noten schreiben, sonst werde ich nicht zugelassen zum Abi und dann in der Uni als hier Rechtswissenschaften. Und es war komplett so Fokus drin. Das hat sich aber irgendwie tatsächlich irgendwann geändert, weil mein Vater dann durch die Wende und dann hat er seinen Job verloren, hat ein bisschen Sinnkrise gehabt. Und hat er irgendwann beschlossen, nach Ghana zurückzugehen. Aber dadurch, dass ich schon ein bisschen im System drin war, er wollte mit der ganzen Familie zurück, dachte er, er kann mir jetzt nicht quasi das Leben verbauen. Also beschlossen, jetzt mal alleine zu gehen. Das war so 96, 97 hat er so angefangen. Und 98 war er dann weg. Und insofern war ich dann in einem Zeitraum schon sehr in Schule drin und kurz auch mit Richtung Abi. Und deswegen hatte ich gedacht, nee, ich nehme jetzt nicht raus. Das war aber tatsächlich auch ein bisschen fatal, weil ich dann so ein bisschen diese Peitsche nicht mehr hatte. Jemand, der immer geguckt hat.
Ja, auf dich aufgepasst hat.
Exakt. Mm. Ne? Das heißt, meine Noten sind ein bisschen entgleist.
Okay.
Aber immer noch so, dass man damit sein Abi machen konnte. Mhm. Aber ich war dann nicht mehr so ständig permanent dieser Einser-Typ, sondern da waren dann auch mal auf den Zeugnissen vermehrt rein, ne? Hm. Und nicht so ganz fokussiert. Und
hm. Und wie war das dann für dich? Also wo bist du dann untergekommen? Wer hat sich dann um dich gekümmert, wenn er weg war?
Das war auch sehr abenteuerlich. Ich habe erstmal bei einer Bekannte gewohnt für ein Jahr. Da haben die erstmal geguckt, weil da war meine kleine Schwester schon geboren. Dann sind mit meiner kleinen Schwester alle zusammen nach Ghana gegangen.
Mhm.
Da waren die ein Jahr alle in Ghana. Und dann habe ich bei einer Bekannte gewohnt. Das heißt, ich habe von meiner anderen Schulweg gab ein bisschen viel länger. Und das war schon ein bisschen hart, weil da habe ich mich nicht so wohl gefühlt bei der Tante. Und das war auch noch so dieses noch etwas härtere ghanaische Ton, so, ne?
Mhm.
Die war super nett zwar, aber das war sehr, sehr strikt. Und ich glaube, das war auch eine sehr, sehr Aufopferungsrolle für sie, einem Freund sowas entgegenzubringen.
Ja, so einen Gefallen zu tun.
Also ich hätte heute auf jeden Fall sowas nicht gemacht. Sorry. Mm. Ein Jahr mich hier mit einem Kind zu lassen, no way.
Mm.
Aber aus diesen Ghanaischen, das nennt ihr immer so kulturelles Gedüns, wo ich mir denke, man, sorry, du bist eine Burden für mich. Nee, mache ich nicht.
Mm.
Ne? Aber sie hat es dann halt gemacht und es war auf jeden Fall schwierig. Also es war ständig dieses, dass ich immer nie so richtigen Bezug zu meinen Eltern hatte. Also für mich war, glaube ich, seit ich hier in Deutschland war, immer, du bist auf dich alleine gestellt.
Mhm.
Du musst gucken, dass du deine Sachen hinkriegst, du musst gucken, dass die Schule. Klar, das war gut, dass mein Vater mal diesen Druck bei mir hatte. Und ich muss zugeben, ich habe gute Freundeskreis gehabt. Aus dem Bereich, sag ich mal, viel aus dem deutschen Netzwerk, ne? Da waren irgendwie, ich weiß nicht warum, da habe ich Glück gehabt mit manchen Eltern, die mochten mich sehr.
Mhm.
Und haben mich sehr, sehr unter ihren Fittich genommen. Ich kann mich erinnern sogar.
Das ist super gut. Also und auch eher selten, weil, so wie ich
es
gehört habe, ganz oft ist, dass die Eltern tatsächlich dann eher nicht diejenigen waren, die einen so willkommen geheißen haben. Auch wenn man jetzt befreundet war mit deren Kindern.
Mhm.
Aber wenn man dann zu denen nach Hause ging, dann hieß es, wer ist denn das oder warum bringst du den her? Oder aber der schläft aber hier nicht und so. Also auch so, ne, komische, auch rassistische Kommentare hier und da. Und
definitiv,
dass das halt bei dir jetzt nicht so war, ist schon besonders, ja.
Ich muss sagen, das waren wirklich Ausgepickte. Ne? Also es war gefühlt, glaube ich, zwei Leute. Eine, ihre Mutter war auch Lehrerin, ne? Die war auch jahrelang mit mir meine beste Freundin. Also wir haben uns wirklich sehr, sehr gut verstanden. Und sie hat, weiß ich nicht, sie hat vielleicht, also ich habe, glaube ich, manchmal Glück gehabt, dass manche Leute was in mir gesehen, was ich lange nicht gesehen habe.
Mm.
Ne? Und sie hat dann gesagt, hey, ich finde zum Beispiel dein Deutsch ist ganz gut, aber das und das könntest du besser machen. Und ich war auch immer wissbegierig. Ne? War für mich so, ja, mich nervt voll, dass ich Deutsch nicht so gut kann. Also ich war auch ehrgeizig und ich würde es gerne richtig gut können. Und dann meinte sie, meine Mama ist Lehrerin, vielleicht kannst du Nachhilfe nehmen. Mm. Ich so, ja, auf jeden Fall. Und dann hat sie tatsächlich wirklich gesagt, okay, ich mach Nachhilfe mit dir kostenlos.
Wow.
Und dann jedes Wochenende, ich war dann aber auch so Richtung langsam Teenager, da so, boah, ich setze mich jetzt jeden Tag jetzt auch noch hier hin, noch mal lernen. Also sie hat mir ein bisschen ein paar Sachen auf jeden Fall geholfen, auch strukturell und auch ausdrucksmäßig mich zu verbessern. Das ist mir so hängen geblieben, da hat sie, also es war so eine, die mich wirklich bei Hand genommen hat und
hat, ja,
so ein bisschen gefördert, dass ich so besser werde. In anderen Fächern war gut, aber Deutsch und Mathe, das waren so die zwei.
Die typischen.
Da dachte ich, nee, come on.
Oh, witzig.
Das war schon schwierig. Ja.
Und du hast aber auch gesagt, also das ist ja so schön zu sehen, wie dieser rote Faden, der auch weitergeht von Bildung und Sprache lernen und so. Dein Vater hatte dich ja schon so getriezt, sage ich mal, dazu.
Definitiv.
Und dann ja auch noch die Mutter der besten Freundin. Und du hast auch gesagt, dass Bildung eben einfach sehr wichtig war, ne? Und dieser Schlüssel, Sprache zu können und Sprache beherrschen zu können, hat dir dadurch sehr viele Türen eröffnet.
Definitiv.
Was waren denn das so für Türen? Was ist da passiert, dadurch, dass du dieses neue Verständnis der Sprache hattest?
Also tatsächlich, wenn ich, sag ich mal, vom heutigen Sicht vieles natürlich rückblickend reflektieren kann, dann stelle ich fest, dass ich durchaus in vielen Punkten einen hohen Vorteil hatte gegenüber, sag ich mal, andere Afrikaner oder andere Ghana, weil mein Vater bewusst, wirklich bewusste Entscheidung gesagt hat, hey, ich möchte nicht, dass du sehr stark in der ghanaischen Community drin bist. Sondern ich möchte, dass du erstmal die Sprache super kannst. Weil als Beispiel, mein Vater war nicht verständlich, wenn ich auf dem Zeugnis eine 3 in Deutsch hatte. Warum? Er meinte so, du kannst doch die Sprache, warum hast du eine 3? Mhm. Und da dachte ich so, hä? Was ist das?
So einfach ist das nicht.
So, aber das war so ganz, ganz so, ganz einfach runtergebrochen. Ja. Du sprichst es doch, warum hast du eine 3? So, ja. Hat Antonia auch eine 3? Ist so, nein, aber ihr Mama ist Deutschlehrerin und sie ist deutsch. Und er so, ja, aber das ist für mich so keine Entschuldigung. Aber ich, also für ihn war es sehr, sehr wichtig. Mich hat das als Kind sehr, sehr gefrustet. Ne? Aber ich bin sehr dankbar dafür, weil das hat alles, es macht halt alles Sinn. Und dadurch, dass ich natürlich auch viel bewusster Deutsch gesprochen habe, in sag ich mal, in den Räumen, die ich betreten habe, und so wie auch heute reflektiere ich bei meiner Tochter auch viele Fragen gestellt habe und glaube ich auf einem anderen Niveau mit Leuten gesprochen habe, waren sie immer neugierig. Hm? Wo ist denn der? Also wer ist dieser Knabe, der der Raum kommt und dann so viel, wer ist das? So, ne? Und das ist, glaube ich, habe ich jetzt reflektieren zurück, wenn ich meine Tochter beobachte, merke ich, dass wir so ähnliche Parallelen haben. Ne? Meine Tochter ist ja auch bei ganz vielen so, ey, ist das deine Tochter? Die, also du kannst wirklich mit ihr neben dir sitzen, du würdest keinen Unterschied gerade merken, dass du denkst, du redest gerade mit einer Freundin und ist gerade 12. Weil sie so auf eine Ebene mit einem, sie kann auch in jedem Moment wieder eine 3-jähriges Mädel sein, obwohl sie nicht 3 ist. Mhm. So, das ist natürlich jetzt pubertär bedingt, ne? Aber sie kann sehr, sehr auf sehr, sehr starkem, hohen Niveau mit einem reden. Ich meine, ich habe nicht die Biografie von Michelle Obama gelesen. Meine Tochter schon. So, das ist so, oh, das interessiert mich voll, das ist, war super spannend. Und dann geht es so Gespräche, wo ich mir denke, boah, slow down, girl, du hast noch Zeit. Aber das ist halt so ihr Wesen.
Yeah.
Und das finde ich sehr schön, weil ich auch als Kind sehr früh sehr viel gelesen habe. Ich war wirklich lesen addicted so. Teilweise, ich glaube, überall, wo ich hinging, ob ich beim Essen, habe ich gelesen. Also, das hat mein Cousin damals zur Hochzeit mir so ein Video gemacht, um so ein bisschen mit nachzustellen, wie ich war. Und es war wirklich witzig. Ich ging mit Einkaufstüten und ich habe gelesen.
Oh, wow.
So war ich meine Welt, was Lesen betraf.
Wow.
Und ich glaube, dadurch hat es mir persönlich immens geholfen, gerade was die Sprache betraf. Und ich bin der Meinung, wenn du wirklich in einer Gesellschaft teilnehmen möchtest oder auch Dinge verändern möchtest, das geht nicht anders als über die Sprache. Alleine diese gewisse Kontinuation oder diese Sprachcodes, die du manchmal hast, sei es nur mit Blicken oder mit so, weißt du, sagt so viel.
Absolut.
Und wenn du das alles nicht irgendwie beherrschst in deiner Gesellschaft, wo du eigentlich leben möchtest,
du verpasst
so viel. Yeah. Und du hast natürlich ganz, ganz doll Schwierigkeiten, dich nicht zu integrieren, aber wirklich eigentlich teilzunehmen von das, was gerade passiert.
Yeah.
Weil auch viele Gestiken oder viele, sag ich mal, Sprachnuancen in anderen Kulturen noch anders vermittelt wird.
Ja.
Als Beispiel, als ich zum ersten Mal in Dubai war und da habe ich so einen indischen Herrn gefragt, ob er ein Foto von mir und meiner Frau machen kann.
Mhm.
Und dann hat er seinen Kopf geschüttelt, so nein. Und dann wollte ich gehen, hat aber meine Kamera gegriffen und ich dachte mir so, hä? Ich dachte, er wollte nicht. Bis ich irgendwas verstanden habe bei in der indischen Sprache, diese Kopfbewegung, nein, ist eigentlich ja.
Ja.
Und dachte ich mir so, okay, wo soll ich das wissen? Das hat mir dann ein Freund, der in Dubai lebte, dann erklärt, meinte, nee, er meinte ja. Ich so, okay, und ich wollte es schon mit umdrehen. Und dachte, er wollte, und da merke ich so, oh Mann, ey, allein schon das, wenn du das nicht weißt, ne, und wenn du,
so ein Unterschied, ja.
Richtig.
Ja,
insofern, das hat mir auf jeden Fall sehr viele Türen geöffnet.
Und ich finde es auch total wichtig und auch, dass du sagst, dass dir das Türen geöffnet hat, weil du die Sprache und diese Nuancen verstanden hast. Und gleichzeitig denke ich an das, was dein Vater sagte, nämlich, er möchte nicht, dass du so viel mit ghanaischen Menschen dann, ne, zu der Zeit zu tun hattest, damit du eben genau auf diesen Weg kommst. Würdest du heute rückblickend sagen, dass das wirklich einen Unterschied gemacht hat, weiter weg zu sein von der Community der Schwarzen oder der ghanaischen? Oder hätte man das auch erreichen können, wenn man sehr viel festerer Teil gewesen wäre und trotzdem intensiv sich mit der Sprache befasst hätte?
Naja, man muss unterscheiden zu dem, was er meint mit weg von der Community.
Ja.
Ne? Also ich war voll in der Community drin. Das heißt, die ganzen Festen, wir waren immer da. Meine ganzen Freundinnen oder Freunde, wir waren drin. Was er, glaube ich, nicht wollte, ist, dass gerade in Bezug auf die Jungs, ne, wir kamen ja alle so in gewissen Alter, auch mit Pubertät, dass viele sehr diese, also ich habe viel mit allen rumgehangen, von Straße bis sonst was, die übelsten Gangster, sag ich mal, Wege eingeschlagen haben. Aber ich glaube, ich habe das, was mein Vater mir vielleicht verständlich gemacht hat, damals habe ich nicht verstanden, dass es mehr darüber hinaus gibt. Ne? Und nicht, weil wir jetzt nur Buddies und weil wir eine gleiche, also das ist so eine falsche Verständnis von, wir sind gleich, wir müssen gleich schalten. Ich habe es nicht damals ganz verstanden. Damit wollte ich sagen, hey, nur weil ihr jetzt alle so Buddies seid oder denkt, ihr seid die Ghana Boys, musst ihr jetzt nicht den Scheiß mitmachen und du musst jetzt auch nicht überall dabei sein. Ne?
Ja.
Sondern fokussier dich lieber da drauf. Und das kannte ich aber, glaube ich, mein Vorteil, ich kannte es schon von meinem Opa aus Ghana. Ne? Der war auch so ein sehr, sehr Sergeant-mäßig gedrillt, hey, Fokus. Ne? Lustigerweise, das, was man eigentlich aus dem ghanaischen Haushalt nicht kannte, war mein Opa wieder der herzlichste Mensch. Also der war super, so was ich nicht kannte aus dem ghanaischen Haushalt, habe ich sehr viel Liebe von meinem Opa empfangen. Ne? Also das war sehr, sehr schön. Das heißt, in dem Kontext, wo mein Vater, glaube ich, auch so austarieren wollte, für ihn war so, ey, die Kids in Ghana sind eh alle so stubborn und machen immer Scheiße, du gehst da nicht mit, so, ne? Das heißt, er hat drauf mehr geachtet, wenn ich gesagt habe, ey, ich möchte einen Kumpel XY am Wochenende aussehen, so, auf gar keinen Fall, so, da ist er so straight. Aber wenn wir zum Beispiel als ghanaische Community uns getroffen haben, bei irgendwelchen Outdoor-Rings oder Fäden oder, und ich mit denen gespielt habe, ist okay, aber draußen mit denen No-Go. So, ne? Das ist so, ich sag mal, das ist diese Fernhalten von Gefahren. Lieber der Nene geht mit René oder mit Stefan oder whatever. Ja, da war ich safer und du kommst nicht, du wirst nicht verleitet, Blödsinn mitzumachen. Auch wenn ich trotzdem mitgemacht habe in des Tages. Aber ich habe, glaube ich, bei mir ganz gut immer austarieren können, zu sagen, ach, das geht jetzt einen Schritt zu weit, I'm out. So, ne? Also ich bin bei vielen blödsinnigen Sachen dabei gewesen, aber ich habe immer, glaube ich, wenn ich das Gefühl habe, es ging zu weit, bin ich raus gewesen. Da habe ich schnell einen Step raus und gesagt, ah, das ist der Weg, der wird nicht gut sein.
Das heißt, du konntest da auf diese Art und Weise auch besser differenzieren zwischen gutem und schlechtem Verhalten so innerhalb der Community. Und dann entscheiden, okay, ich gehe da halt nicht mit, weil ich wurde vorgewarnt so ein bisschen. Ne?
Ja, man checkt das als Kind nicht so. Ich merke ja, wie ich jetzt sehr stark immer auf meine Kinder arbeiten und sagen, ey, mach das nicht und mach das nicht. Und hört mich selber beim Sagen, wie mein Vater klinge. Ja. So, what the? Ne? Und meine Tochter guckt mich immer so an, was willst du eigentlich von mir so? Und denn, aber wenn ich auch reflektierend merke, eigentlich sind sie auch super liebe Kinder. Ne? Aber man will noch mal diese Strenge haben, weil man denkt, ey, das ist so, wie man es kennt. Ne?
Ja.
Und man will sie schützen vor Sachen, aber die sind ja schon eigentlich auch ängstlicher und viel, viel behüteter als wir damals. Ne? Wir haben ja ungewollt sehr viel Freiheiten irgendwo gehabt, ne? Weil die Eltern ständig auf Arbeit waren, aber gleichzeitig irgendwie trotzdem sehr, sehr Beobachtung vom Weiten. So, hey, ich sehe trotzdem, dass du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast. Oder dein Lehrer ruft an und sagt, hey, sag mal, warum sonst schreibt ihr mal mindestens 1, 2, wieso ist einfach mal 3? Und das weißt du so, wenn du so einen Anruf kriegst, shit, dann ist so die Kacke am Dampfen. Also back to your lane. Und ich habe irgendwann für mich, glaube ich, dann versucht, so 2 Wege zu fahren. Ich habe gedacht, ey, weißt du was? Ich werde so gut in der Schule sein, dass ich diesen Bullshit machen kann, weil das dann kann er ja gar nicht sagen. So, das habe ich dann wirklich auch diesen Weg verfolgt, bis mein Vater irgendwann so strenger wurde und ich, was, bis 18 wollte, dass ich um 18 Uhr zu Hause bin. Dann war ich, ey, ehrlich, dann war ich irgendwann auch so ein bisschen, ich sag mal, habe ich mich mehr getraut. Dann meinte ich so, ey, sorry, aber es macht keinen Sinn.
Nicht mehr.
Mein Vater so, wie bitte? So nach Motto, du wagst mit mir.
Ja, oh Gott.
So. Und dann habe ich richtig Schiss gehabt. Und dann meinte ich so, was macht keinen Sinn? Ich so, das macht keinen Sinn, das Leben, was ich gerade hier führe. Du möchtest, dass ich gut in der Schule bin? Ich bin's. Aber alle Kinder um mich herum, die sogar viel schlechter sind als ich, dürfen bis 20 Uhr, 21 Uhr draußen bleiben und ich darf gar nichts. Wozu soll ich das die Schule denn überhaupt denn verfolgen? Und dann hat mein Vater, glaube ich, mir, shit, wenn ich jetzt, also recht mitten in der Pubertät, noch so, wenn ich jetzt irgendwie nicht den richtigen Ton finde, dann ist der Typ, dann geht der so bestimmt.
Yeah.
Ne? Und dann hat er mit mir Kompromiss gemacht und hat gesagt, er war dann smart, ganz schnell so, okay, ab hier darfst du um 20 Uhr zu Hause sein. Und Julie, eigentlich war das Bullshit. 20 Schuhe, das ist immer noch nicht
ja,
gut.
Ja, klar.
Aber für mich war voll der Gewinn.
Hey, ja,
ich muss
natürlich.
Um 18 Uhr zu Hause sein. Mhm. Ich muss erst um 20 Uhr, so yes, geschafft. Und am Wochenende dürfte ich bis 23 Uhr draußen bleiben. Für mich war voll der Errungenschaft.
Jackpot.
Aber bei meinen Freunden alle so, hä, 23 Uhr am Wochenende?
Wir übernachten bei den anderen und wir gehen irgendwie aus und so.
Mhm. Du, diese Sneak-Wege habe ich dann auch mitgekriegt. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin bei Dilem, ich bin bei denen. Und dann sagst du, ja, okay, ich kenne ja die Eltern auch. Nigerianischer Vater, streng, deswegen go for it.
Passt.
Aber dass der Vater nicht interessiert, was wir am Abend machen. Mhm. Jungs, kommt aber nicht zu spät. Ja, ja.
Mhm.
5 Uhr, 4 Uhr morgens, straight. Ne?
Oh, hab
ich schon gut ausgenutzt.
Herrlich, ja. Die Jugend, ne? Das ist, das nutzt man dann auch sehr geschickt aus. Du hast also dann doch ja, bist dann ja doch auf deine Kosten gekommen, wenn es darum ging, Menschen um dich herum zu haben, Freunde um dich herum zu haben. Und ich weiß ja auch, dass sich das weiterentwickelt und wahrscheinlich noch erweitert hat in deinem Erwachsenenalter, weil du bist ja jetzt dann im Bereich Events und das heißt, Menschen sind ständig um dich herum und nicht nur, wenn es Events gibt, aber auch, wenn du ja in deinem eigenen Team arbeitest. Aber bevor du dir das aufgebaut hast, hast du ja auch andere Sachen gemacht. Wie bist du denn da hingekommen, jetzt Gesellschafter im Eventbereich zu sein?
Da kommen wir jetzt wieder zu dem Anfang, wo die Abenteuerlichkeit. Ne? Ich glaube, alles fing damit an, dass, ich glaube, was war das, 92, 93, Criss Cross kam.
Okay.
Criss Cross kam auf den Markt. Und ich habe bis dato von einem Freund zum Geburtstag ein erstes, ich glaube Tapes waren das, von Public Enemy. Das heißt, ich war bis dato noch gar nicht viel mit Hip-Hop in Berührung gekommen. Und mit diesem Public Enemy, ich weiß nicht, wie das Album, Fear of a Black Planet oder irgend sowas. Ich habe dieses, ich glaube, ich habe das runter rauf gehört, dachte ich, was ist das? Es war so mächtig, war auch sehr, sehr, sehr heavy, ja.
Mhm.
Und ich habe nicht alles verstanden, aber danach habe ich gesagt, ey, das Thema Hip-Hop interessiert mich irgendwie. Und habe ich, glaube ich, dann alles gesuchtet. Wirklich, ich habe, glaube ich, den East Coast runtergehört, bis nicht mehr ging, bis irgendwann den West Coast entdeckt habe. Also ich habe sehr, sehr gesuchtet. Und dann kam aber lustigerweise auch diese Kiddies Criss Cross und ich war so fasziniert von denen, habe ich gemerkt, bis dato habe ich, glaube ich, gedacht, Hip-Hop wäre nur für Ältere. Also kleine Kinder habe ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Mhm.
Und als Criss Cross kam, habe ich gesagt, ah, krass, ich kann auch Rapper werden. Weil das sind ja auch Kiddies, ne?
Mhm.
Und so habe ich dann in so einem Jugendfreizeitheim, wo ich so eine Band mitgespielt habe, aber eigentlich irgendwie auch gar nicht wirklich interessiert war, so richtig. Ich wollte irgendwie eigentlich singen, aber ich konnte gar nicht singen. Irgendwie so habe ich dann irgendwie Percussion gespielt. Und dann kam so ein kleiner Asiate, wir haben mit der Band einen Auftritt gehabt in einem anderen Jugendfreizeitheim. Und da hat so ein kleiner Asiate, den ich dort kennengelernt habe, wohlbemerkt, er ist älter als ich gewesen, aber er war klein. Und der hat gesprüht. Also einer der, sag ich mal, Bereiche von Hip-Hop, halt das Sprayen. Und ich habe gedacht, boah, der ist ja richtig gut. Und bin irgendwie vorbeigelaufen und dann haben wir unseren Auftritt gehabt. Und dann stand er da und er war so begeistert. Und dann kam irgendwie nach dem Auftritt zu mir und meinte, ey, wer war denn diese Sängerin und so? Da habe ich gedacht, okay, der steht auf unserer Sängerin. Dann habe ich gesagt, ja, das Ebro und bla bla. Er so, kann ich die connecten? Und dann meinte ich, naja, so scherzhaft, wenn du willst, musst du mal zu uns in den Hood kommen, so, ne? Wir sind in Schöneberg. Und er so, ja, komm ich. Und ich, naja, wird nichts. Und tatsächlich kam er aber dann irgendwie 2-3 Tage später, wo wir wieder geprobt haben. Und dann hat sich herausgestellt, dass er auch krass Affinität zu Musik hatte. Und da haben wir ein bisschen unterhalten. Und er hat sich herausgestellt, er ist ein Riesenfan von auch Hip-Hop, aber auch von Criss Cross. Und ich konnte den Text von Criss Cross auswendig und er auch. Und das war dann sofort, dann wir beide saßen wir da und haben wir so gehört und dann habe ich den ersten Part gemacht und er den zweiten und es war so witzig, haben die Leute mitgekriegt, ey, wollt ihr nicht beide damit zusammen auftreten? Meinte, ja, warum nicht? Dann haben wir jetzt zum ersten Mal im Freizeit haben mit dem Criss Cross Song Jump, haben wir beide damit aufgetreten. Jeder hat den einen Part und meinte, Leute, ey, ihr müsst mehr daraus machen und sofort war ich angesteckt und habe gesagt, ich bin raus aus der Band, ich mache nur noch Hip-Hop mit ihm und dann haben wir angefangen, unsere erste Gruppe zu gründen. Gar keinen Plan und dann dachte ich, okay, ich lege jetzt mal los und schreibe so englische Texte und dann kam jetzt mir, hey, wieso Englisch? Wir müssen auf Deutsch rappen. Ich so, was? Wie Deutsch? meine Idole, LL Cool J, alle rappen auf Englisch. Er so, nein, ich muss dir was zeigen. Er hat mir zum ersten Mal die CD von Fanta 4 gezeigt. Mhm. Und was ich für meinte, nein, guck mal die hier. Und habe ich mir die da angehört und ich so, oh, das zeigt mich aber nicht. Das, Mann, das ist voll krass auf Deutsch rappen. Und dann meinte ich so, na gut, aber ich kann gar nicht so gut auf Deutsch schreiben. Er so, kein Problem, ich helfe dir. Und er war aber schon sehr drin. Das heißt, wir haben dann irgendwann angefangen auf Deutsch rappen und wurden ganz schnell so Lokalmatadoren in Berlin. Ne? Mm. Und man kannte uns, wir haben fast, glaube ich, alle zwei Wochen irgendwie irgendwo Auftritte gehabt. Wow. Und teilweise kamen wir auch damit auch schnell rum. Und wir waren aber sehr serious. Wir dachten, und dann war auch so die Ära von Bad Boy, Death Row. Das war die ganze Zeit, wo Snoop rauskam, diese ganzen East-West Coast-Thematik. Mm-hmm. Und wir haben so sehr, sehr in dem, ich sag mal, eine Bad Boy Brand verliebt. Das heißt, wir waren so Jungs. Ich habe drei Freundinnen gehabt, die haben hinten getanzt für uns, so richtig Shows gemacht, wirklich Shows kreiert. Und davon haben sehr viele Leute auch gesehen. Und heute wird es teilweise auch noch von irgendwelchen Eltern, von Kindern angesprochen. Meinte, sag mal, war es nicht damals? Nein, das war ich nicht.
Oh, wow. Hast du hier deine kleine berühmte Phase, in Anführungsstrichen, klein.
Und, und im, das war in Berlin, wir waren schon sehr, sehr krasse, also wir waren sehr bekannt. Ne? Hm. Und haben bis dahin sogar hingebracht, dass wir sogar ein Album und noch so ein EP rausgebracht haben.
Bekommt man da was noch von?
Ich habe ein paar CDs, Rest-CD noch zu Hause. Ich glaube, sogar eine CD ist das erste Mal, wo ich sogar auf Chi, also die Hauptsprache im Ghanaischen, sogar gerappt habe.
Was?
Und ja, das war schon crazy. Also wir haben es sehr ernst genommen und hatten auch sehr viel Angebote, aber wir waren arrogant as fuck. Es geht hier um die Kunst und so ein Bullshit gelabert. Und so, nee, wir wollen kein Sellout. Es war ja so, also wenn ich heute nachdenke, so, es war so richtig, so von unseren Vorbildern so vieles abkopiert, aber haben gar nicht verstanden, was eigentlich abging. Und dann wir waren mit von Universal bis Sony, wir saßen, glaube ich, in so vielen immer am Tisch. Und dann wir so, nee, aber so, also wir haben jetzt keinen Bock auf, also es muss schon unser Sound sein. Und die hatten schon einen Plan mit uns, aber wir so, nee, wir gehen da nicht mit. Und so haben wir uns echt auch sehr, sehr viel verbaut, ne?
Oh, wow.
Aber die Musik an sich hat mich wahnsinnig interessiert, aber mich hat wirklich diese Business-Part immer sehr, sehr stark interessiert. Das heißt, mein Ziel war immer, hey, was können wir machen? Wie können wir uns aufstellen und wie können wir denn besser verhandeln? Und ich habe auch teilweise mit den ganzen Veranstaltern die Deals ausgehandelt und immer gedacht, ey, wir sind es wert, so viel zu bekommen. Und das habe ich gemerkt, es lag mir. Und irgendwann war es so, dass wir gedacht haben, ey, wir haben jetzt eigentlich so für uns in Berlin alles abgerockt, was abgerockt werden könnte. Wir wollen jetzt zu Mekka. Mekka ist für uns New York. Mm. Wir haben aber kein Geld. Wie machen wir das denn jetzt?
Hohe Ziele.
Dann haben wir uns gedacht, ey, wir haben doch so eine große Freundeskreis, lass uns eine Party machen. Ne? Und es war die erste wirklich zielgerichtet überlegte Party. Und dann hat mein Partner und ich, Prime heißt der, heute kann man sich gar nicht vorstellen, Lehrer, Architekt. Und da haben wir uns zusammengesetzt und dann haben wir gesagt, ey, wir wollen nach New York, wie viel haben wir denn ausgerechnet, wie viel Geld wir brauchen. Und er meinte, ey, zwei Freunde von uns wollen wir zusammen, ja, wollen wir, und die anderen haben kein Geld. Wir so, ach, noch schlimmer. Fakt ist, wir haben uns dann gesagt, ey, wir brauchen irgendwie 5000 D-Mark, glaube ich, war das damals. Und dann haben wir gesagt, wir machen eine Party und haben wir, glaube ich, von Schule zu Schule, wo alle, wir wussten, wir hatten viele Fanbase, haben wir Flyer verteilt, ey, wir treten da auf, und die Leute wussten, ah, wir kommen. Und dann haben wir wirklich die erste große Veranstaltung gemacht und ich glaube, wir hatten, glaube ich, mit 500 Leuten gerechnet, am Ende waren so 2000 Leute oder so.
Wow.
Und es war so massig, dass sie den Club schließen mussten. Oh, und wir waren richtig überfordert, aber der Club auch. Ne? Da haben wir sogar die Geschichte verkauft, diese Party gibt es in London, das ist das erste Mal in Berlin, und mein Cousin macht das in London, das ist wirklich hip. Und da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal ein Handy gehabt. Dann habe ich mich angerufen lassen, dann ging ich rein so, ey, yo, ja, ja, Bro, ja, wir sind gerade dabei, Berlin ist scharf drauf, ja, ja, wir machen das. Und dann so, ja, wir kriegen ein bisschen Lizenz hin. Und dann hat der Typ zugehört und meinte so, okay, wir wollen es auf jeden Fall hier haben. Ja. Die Partyreihe. Und dann meinte so, ey, das ist in London, das Shit. Gott sei Dank gab es kein Internet, ich konnte nicht nachvollziehen. Mm. Und so, ey, Jungs, ihr macht das hier. Und das, natürlich war dann am Ende dieses, ich sag mal, dass die Präsenz, wie wir das am Ende ausgeführt haben, hat für sich gesprochen. Das, oh, krass. Mm. Das war mega, ne?
Großer Bedarf dann, da war. Ja.
Richtig. Mm. Und dann mit dem Geld haben wir dann tatsächlich unsere erste Reise nach New York gemacht. die zwei Freunde eingeladen, die vier Wochen New York komplett gesuchtet.
Und das Ziel in New York war dann, eure Vorbilder zu sehen und von denen zu lernen? Oder warum ging es nach New York?
Ich hab ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was wir dachten, was wir da erleben. Wir dachten, wir fahren einfach nur in die Bronx, wo Hip-Hop entstanden ist.
Ja, yeah, lasst euch inspirieren.
Nee, sorry, ein Jahr vorher hatten wir so einen Austausch. Da waren New Yorker hier, auch so ein Jungfreizeitmäßig, und wir haben mit denen sehr, sehr gut connected. Und der eine, den haben wir sogar eingeladen bei der ersten Veranstaltung. Mhm. Und da haben wir gesagt, ey, wir besuchen den. Und er zeigt uns vielleicht die Bronx, Brooklyn etc. pp. Und es war dann auch so. Deswegen war unser Ziel, wir gehen nach New York, hängen vier Wochen im YMCA rum und dann gehen wir alle speziellen Orte besuchen. Und das war das Ziel. Und da haben wir auch, glaube ich, auch im Studio, teilweise waren wir im Studio mit Lokalleuten vor Ort, die waren alle No-Names. Aber wir haben einfach ins Studio zu gehen, New York. Wer kann es denn sagen? Wir waren es so, ne? Haben mit den Aufnahmen gemacht, nie rausgekommen. Aber hey,
coole Erfahrung.
Wir haben diese Experience gemacht und es war's. Aber ich war dann so angetan von diesen, mit dem Events kann man Geld verdienen? So, dass ich dachte, ah, okay, es hat mich interessiert. Vor allem, weil ich auch viele Leute zusammengebracht habe. Und da habe ich gedacht, ey, wir machen nochmal. Weil dann wollten wir eine zweite New York-Reise machen. Haben wir tatsächlich auch gemacht. Und es war wieder die Planung, das gleiche Konzept, ein bisschen größer, ist auch aufgegangen. Und dann habe ich gemerkt, dieses Event-Thema hat mich super angefixt, ne? Leute zusammenzubringen. Aber es war sehr, sehr stark, muss ich zugeben, am Anfang sehr auf Party. Ich will Partys machen, ich bringe Leute zusammen. Und irgendwie verdiene ich ein bisschen. Und das habe ich dann tatsächlich irgendwann sukzessiv gemacht und das mein Studium damit finanziert. Und während des Studiums habe ich dann natürlich ein Werbeagentur gegründet mit Freunden. Und es lief dann immer irgendwie parallel. Und irgendwann habe ich gemerkt, ey, ich will nur das machen. Weil ich gemerkt habe, ich habe langsam eine Expertise, habe auch ziemlich gut ein Netzwerk mir aufgebaut. Und dann bin ich so ein bisschen da hängen geblieben.
Okay. Also ich finde es spannend, dass du das so für dich realisiert hast, dass du anhand von Events auch Geld verdienen kannst. Weil für mich persönlich ist das auch etwas sehr Neues gerade. Dadurch, dass ich selbst durch Africana und unsere Events Excellence Talks ja jetzt auch gemerkt habe, wow, da ist so ein Bedarf an dieser Art von Zusammenkunft. Ne? Wir haben ja jetzt keine Partys oder sowas, ne, wie du das damals gemacht hast. Aber allein zu verstehen, dass Menschen so sehr angezogen werden davon, dass sie in einer Gruppe zusammenkommen und irgendwie einen gemeinsamen Nenner haben. Ne? Sei es, dass sie irgendwie die Musikrichtung toll finden, den Künstler, die Künstlerin oder das Thema, was auch immer, und bereit dafür sind, einfach auch exorbitante Summen zu zahlen. Ja, ich meine, wenn ich mir so Veranstaltungen anschaue wie OMR oder was weiß ich was für Festivals, ja, der Andrang ist so groß. Und ich denke mir, wow, einfach nur wow. Ja, und ich bin jetzt nicht irgendwie der Eventmanager oder sowas, ne? Das habe ich nicht zum Beruf gemacht, aber das war für mich eine sehr krasse Beobachtung. Und wahrscheinlich war das so für dich auch, oder? Ich meine, wie war das für dich? Wie war denn dieser Prozess für dich? Also auch über das Studium finanzieren hinaus.
Und ich glaube, was ich für mich selber sagen kann, dass ich ganz gut beherrsche, ist, dass ich es gut beobachten kann. Ne? Also ich habe dann während dieser Phase, wo wir selber viel gemacht haben, habe ich beobachtet, wie die Leute reagieren. Ich habe auch mit den Location-Betreibern geredet. Ich wollte verstehen, wo von beiden Seiten der Need ist. Das heißt, als ich dann auch angefangen habe, sage ich mal, ein bisschen professionell das Ganze irgendwie auch in einem Abbild von Partys zu machen, habe ich sehr klar verstanden, was die hier brauchen und was der auch benötigt, und habe tatsächlich das zusammengebracht. Ne? Das heißt, der will Umsatz machen und die wollen eine bestimmte Art von Atmosphäre haben, und das kann man kreieren. Ne? Und ich habe dann irgendwann angefangen, peu à peu ein bestimmtes Gefühl auf Events zu kreieren für Leute. Und was aber in Berlin sehr, sehr stark verankert war, war eher diese Partyart, dass die Leute sich selbst gefeiert haben. Da hatte ich keine Zeit und keine Muse dafür, wenn ich ehrlich bin. Ich mochte dieses mich selbst feiern nicht. Okay. Ich musste mich zwar sehen lassen, weil es ist ein Spiel. Es war ein Spiel, das die VIP-Gäste natürlich gerne mit dem Veranstalter, mit dem, der die Connection, der Influenced hat, was zu tun haben wollen. Das heißt, du musst dich blicken lassen.
Ja.
Aber tendenziell, weil ich glaube, es gab eine Veranstaltungsreihe, ging 3 Jahre ungefähr, das war jeden Samstag oder sogar zwei. Einer war jeden Samstag, einer war jeden Freitag.
Wow.
Da habe ich mich fast nie blicken lassen. Da habe ich wirklich einen Mitarbeiter gehabt, der komplett alles organisiert hat, also so strukturiertes Team. Und das haben wir wirklich für Laden zu Laden auch so gemacht. Ich habe geguckt, was für Need die haben, Konzepte für die konzipiert und dann mein Team das Ganze begleitet, bis es irgendwie quasi ein Break-Even für beide Seiten gab. Ne? Und dann gab es halt ganz wirklich systematisch und auch sehr, sehr geschäftlich, bin ich an die rangetreten. Ich habe oftmals auch die Location beobachtet, da habe ich mir die haben ein Need. Und dann bin ich ja zu denen gegangen, aktiv. Und habe ich gesagt, pass auf, ich habe gesehen, dein Freitag, das läuft zwar eigentlich nicht so gut. Ich mache den Vorschlag. Es gibt 2 Optionen. Entweder ich traue mir das zu, dass ich den Laden voll mache. Du kannst jeden Monat eine Summe X zahlen. Ja? Oder wenn du das nicht möchtest, aufgrund, weil du finanziell nicht in der Lage bist, investiere ich in deinen Laden. Aber dann haben wir diesen Deal. Einnahme von der Tür plus Barbeteiligung etc. pp., alles ausgehandelt und oftmals haben die tatsächlich, ich glaube, nur einer hat gesagt, nein, ich nehme das, ich die monatlich zahle. Aber sonst waren alle eher, dann mach mal. So, ne? Ist okay. Hab dann einen guten Deal gehabt und ich habe mich dumm und dämlich verdient. Das war für die natürlich irgendwann so, wie? Die fühlten sich gelinkt, aber ich meinte, hey, es war nie linken, sondern ich habe euch ganz klar gezeigt, ihr habt mich quasi underestimated. Ich wusste, was ich kann. Insofern habe ich euch den Auswahl gegeben, wenn ich das so mache, kostet euch das. Wenn ich so mache, kostet euch nichts, aber dafür sind die Splits anders. Ne? Und ab einer bestimmten Zeit kommt dann die Gier mehr zum Vorschein und dann wollen die mehr und dann endet vieles auch, wo man sich am Ende finanziell vor Gericht oder anwältlich erklären mussten.
Yeah.
Das waren so die ersten Hürden, die ich verstanden habe und ich habe dann tatsächlich schon sehr viel im Netzwerk viele Sachen organisiert. Also wirklich eigentlich so ein ich habe diese Hospitality immer irgendwie drin gehabt. Das heißt, Netzwerk darum, hey, ich habe eine Delegation, als Beispiel, als Ludacris in Berlin war. Hey, Ludacris ist in Berlin, was geht Montag? Hast du eine Empfehlung? Dann habe ich gesagt, ey, dann und dann, da und da, ich rufe den an, ich kläre das. Sofort gemacht. Ne? Das sind so Themen, die ich immer in den Hintergrund gemacht habe. Das heißt, man konnte mich anrufen, ich habe irgendwelche Sachen organisiert. Aber ich habe immer nicht verstanden, wie ich das Ganze irgendwie
monetarisieren kann.
Richtig,
ja.
dieses Netzwerk für mich nutzen kann. Ich habe es irgendwie immer gemacht und dann aus den ganzen Situationen heraus gab es eine sehr, sehr schwere Zeit, weil ich mich eher mehr oder weniger von diesem Club-Geschichte trennen musste, weil es zu viele, sag mal, gerichtliche Beefs gab. Das heißt, ich musste ständig meine Rechte wieder einklagen und ich hatte gar keine Lust mehr. Und dann war auch gerade, wo meine Kinder zu jung waren, und ich wollte auch aus dem Club-Ding raus. Also das Club-Ding war für mich immer nur Mittel zum Zweck. Wirklich ein Katalysator. Ich wollte ganz, ganz viel Geld verdienen und eigentlich in Immobilien reingehen. Ne? Und dazu Anekdote. Ich habe irgendwann so viel Geld gehabt. Ich bin zur Bank gegangen. Ich würde gerne mehr Familienhaus kaufen und sagen, das reicht doch nicht. Sie brauchen mindestens 200.000. So, okay, ich bin raus. Dann habe ich wieder das Thema sein lassen. Dann habe ich gesagt, okay, ich fokussiere mich wieder darauf. Und das war eine Schade, weil das ist auch wieder so ein Thema, das Wissen hat mir gefehlt. Ne?
Ja.
Und habe gedacht, ey, hätte ich rückblicken, vor 15 Jahren hätte ich nicht auf diese Dame gehört, die keine Ahnung hatte, wäre ich komplett woanders. Aber es ist, wie es ist. Ne? Und von daher habe ich mich aber trotzdem mehr auf diesen Event-Thema weiterhin fokussiert. Habe ich gesagt, ich will ein Shift haben. Ne? Und aus Zufall habe ich dann, glaube ich, dieses ganze Vermitteln ne, für Leute, Location etc. pp. Habe ich einfach mal, glaube ich, einen Monat. Weil vorher habe ich immer, glaube ich, hier links und rechts eingepackt, aber gar nicht geguckt, was rumkam. Dann habe ich mal getrackt für einen Monat, wo ich nur das als Sidejob gemacht habe, nur das reine Vermitteln. Da habe ich gesagt, oh, hier 4-stellig damit verdient. Okay, jetzt muss ich mir diesen Business-Kicks genauer angucken. Dann habe ich gesagt, ey, die machen es richtig schlecht. Was ist, wenn ich das machen würde? Und dann habe ich gedacht, okay, weißt du was? Ich suche mir jetzt eigene Locations. Weil die machen es nicht so, wie ich gerne den Leuten. Also die Leute finden sich immer von mir gut abgeholt. Und wenn ich die da hinbringe, werden die nicht so abgeholt, wie sie von mir. Mhm. Die sagen dann auch, ey, das war super nice. Es ging alles schnell mit dir. Aber dort waren so Sachen, da teilweise Eis nicht und dann so bla bla. Und das habt ihr dann so auf gut Deutsch abgefuckt. Und es hat mich abgefuckt, weil ich eigentlich ein super Experience hinterlassen wollte. Und deswegen habe ich einfach gesagt, ich will es selber machen. Ich will, dass die Leute am Ende so komplett meinen Wertstrom erleben und dann am Ende mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Also, ich suche mir eigene Locations. Ne?
Ja, und das ist ein anderes Gefühl, wenn man das dann selber steuern kann, ne? Und weiß, exakt. Man ist verantwortlich von A bis Z und hat aber auch die Möglichkeit zu gestalten, so wie man es für richtig hält, ne?
Richtig. Mhm. Und das ist so der Beginn, wo ich sage, ich will komplett in diesem Bereich ein Hospitality-Brand aufbauen. Peu à peu, das soll alles sehr, sehr unique haben, curated, also wirklich unique curated, wo man immer diesen Aha-Effekt vor einmal reinkommt und sagt, oh wow, hätte ich jetzt nicht erwartet. Mhm. Und so ein bisschen auch so nicht sofort ersichtlich, wo die sind. Und ich habe sehr oft mit diesen, oder auch aus meinem Netzwerk haben sehr viele immer, ey Juice, wo ist denn diese Hidden Spots, die du immer ständig irgendwie hast aus dem, ne? Und dann irgendwann meine Hidden Locations, ja genau, Hidden Locations. Und es werden irgendwann so diese Hidden Locations dann bei mir hängen geblieben. Mhm. Da habe ich lustigerweise irgendwann gesagt, und weißt du was, ich mache gleich eine Webseite, Hidden Locations. Da habe ich dann den Leuten irgendwann gesagt, ey, wisst ihr was, wenn ihr was von mir haben wollt, geht mal bitte auf meine Website Hidden Location und füll mal die Formular aus, was ihr sucht, dann research ich für euch, dann mache ich das, klar.
Und es geht bei dem Research darum, dass du nach Locations suchst, wo sie dann eine gewisse Experience haben können. Sei es exakt. Jetzt, ob sie einen tollen Club suchen, tolles Restaurant, tolle exakt. Events, weil sie gerade zum ersten Mal in der Stadt sind oder so. Und da würdest du eben die Leute hinvermitteln.
Das war am Anfang. Ja. Ich habe es irgendwann wirklich ein bisschen runtergebrochen, dass ich irgendwie gesagt habe, ich mache keine Restaurants mehr. Ich mache mach diese ganzen Touren nicht mehr. Ich mache das bin ich nicht mehr. Das war in den Nightlife-Aspekt das gut gepasst, weil ich natürlich sehr guten Zugang zu vielen Restaurants, gute Bars und sowas habe, ohne anstehen. Diese ganzen Environment, was sie brauchten, war easy für mich. Ja. Aber die Zeit hat natürlich auch gedreht. Die richtigen Akteure sind nicht mehr an den Positionen, wo du reinkamst, ne?
Also die verändern sich auch, ja.
Exakt, ne? Und für mich war dann irgendwann auch, ich wollte nicht mehr mit diesem Nightlife-Thema zu tun haben. Für mich war alles immer so Nightlife behaftet. Insofern war für mich so, hey, ich will eigentlich coole Spaces haben, wo die Leute kommen, aber ich weiß auch, es ist Feierabend. Ich gehe dann nach Hause, habe ich meine Ruhe. Ne?
Ja, insofern, man wird älter, ne?
Exakt. Und deswegen habe ich ganz, ganz viel runtergebrochen. Insofern, ich habe irgendwann, wenn Leute mich gefragt haben, wenn ich Leute kannte, die noch im Game waren, weil ich dann vermitteln habe, ruf den an. Der kann dir weiterhelfen, ich bin raus.
Verstehe. Ja. Und wenn es jetzt um deine Locations oder Location geht, kannst du ja sagen, wie viele da existieren. Geht es dir darum, du sagst, um eine Experience? Also was für eine Experience haben Menschen, wenn sie in deine Location kommen?
Ich glaube, aktuell ist so, dass mir bewusst ist, dass das Thema, diese Wahrnehmungsgefühl, wer steht hinter diesem ganzen Projekt oder diesem Geschäft, ein krasses Hebel ist. Oder das, was Leute sehr, sehr sich damit beschäftigen. Da switchen wir, glaube ich, so wieder so aber in so eine Sphäre, ey, schwarz-weißes Thema. Sondern ich habe irgendwann festgestellt, ich werde und wurde seit jeher, ich kann immer mich, man hat mich unterschätzt. Und es war, früher hat mich sehr aufgeregt, ne? Heute überhaupt nicht mehr. Heute bin ich da, glaube ich, sehr, sehr gechillt, weil ich mir sehr bewusst bin, was ich kann und was ich nicht kann. Ne? Mhm. Das heißt, in erster Linie, wenn du diesen Hidden Locations quasi approachst, dann ist erstmal so, hey, wer ist dahinter? Ah, okay, krass, es ist ein Black-owned Business. Ich bezeichne mich selber nie Black-owned Business. Ich mache diese Titulierung nicht. Aber in diesem Kontext merkst du, dass in Form von Konzern oder Firmen oder was auch immer für die interessant ist. Oh, der ist dahinter. Aber gleichzeitig auch mit diesen, oh, kann ich den liefern? So, ne? Mhm. Das heißt, die Erwartungshaltung, habe ich das Gefühl, ist manchmal nicht unbedingt hoch.
Ja.
Und die Überraschung ist am Ende sehr gut. Ne? Und mit diesen Aspekten spiele ich sehr, sehr gerne. Mhm. Und es funktioniert. Mhm. Das heißt, in dem Fall ist aber trotzdem der Hospitality-Gedanke, weil ich liebe guten Service oder sogar noch besser Hospitality. Wenn Freunde da sind, möchte ich sich wohlfühlen. Ne? Und wenn ich mit Freunden unterwegs bin, ich möchte einfach in so einem Environment mit Freunden oder mit Leuten, dass eigentlich Leute sich wohlfühlen. Und es ist auch für mich wichtig, wenn du in unsere Lokalität kommst, dass du dich wohlfühlst. Und vor allem ist auch so, dass wir sind nicht günstig. Mhm. Wir sind aber auch nicht die Überteuerten, sondern ich finde, für das, was wir schaffen, hatten wir so einen Preis. Und dafür will ich auch Mitarbeiter gut zahlen und uns allen gut zahlen. Und deshalb, das hat seinen Preis. Ne? Und von daher möchte ich aber auch, dass Executing am Ende gut ist. Das heißt, Leute wohlfühlen, wir müssen schneller lesen, was sie wollen. Wir müssen nicht so unsinnige Diskussionen haben, wenn auch Sachen, sag mal, auch teilweise von Kundenseite So, aber da, der hat gesagt, kein Problem, wir machen das jetzt erstmal. Also ich liebe in guten Hotels, wenn die verstehen, diesen Hospitality darin durchzuführen. Und so ähnlich möchte ich auch gern, dass wir, wenn wir arbeiten, auch genau das gegenüber unseren Gästen bringen. Ne?
Ja, ja.
Und da schaffen wir allein Experience, glaube ich, dass die Leute sich wohlfühlen und nicht das Gefühl haben, die sind nicht willkommen. Das schon mal, fängt schon mal so an. So, ja, wir sind das Haus, hier ist, ihr habt gebucht, bitte beeilt euch. Ich weiß noch einen Mitarbeiter, Gott sei Dank auch Ex-Mitarbeiter, der tatsächlich, das ist ein No-Go bei mir, bei einem Event hat zu dem Kunden gesagt, ihr müsst euch beeilen, bald machen wir Feierabend. Ich hasse das zum Tode. Das ist auch, wenn ich in einem Laden bin und die sagen, schönen guten Tag, unser Laden schließt gleich in 15 Minuten. Ja, er schließt in 15 Minuten, dann mach mich erst in 15 Minuten aufmerksam. Wir haben jetzt Feierabend, aber stress mich doch nicht eine halbe Stunde vorher. Ne? Ja. Was ist denn das? Wir sorgen denn dafür, dass ihr überhaupt Geld verdient. Und stress mich jetzt irgendwie, ich bin jetzt vielleicht in den letzten 15 Minuten reingerutscht.
Ja.
Lass mich doch mal kurz Geld ausgeben. Ja. Ne?
Und also ich finde es so interessant, dass du das so siehst, ne? Und auch mal diese Perspektive aufzeigst, weil das sind so Dinge, über die man nicht oft nachdenkt. Und wenn man sich aber in dieser Situation befindet, ne, ich war gerade vor kurzem in dieser, ich war, glaube ich, bei Kaufland und dann hat es angefangen, ne? 30 Minuten vorher schon die Ansage. Und du denkst so, oh Gott, ich muss mich beeilen. Und du wirst dann plötzlich gestresster und du wirst dich beeilen, dann vergisst du dies und vergisst das und so. Und läufst dann, also wirklich, ich habe am Ende bin ich dann von einem Gang zum nächsten gelaufen, ne? Und klar hat man dann. Ist ja gut, erinnert zu werden, aber du weißt ja am Ende auch, okay, ich bin ja da, weil ich weiß, es schließt in 30 Minuten und ich habe nicht ewig Zeit, so, ne? Und eine Erinnerung kann ja kommen, wenn sie dann wirklich dringend ist, so ein bisschen. Und ja, das ist. Also
fünf Minuten vorher genau. Ist okay, aber bitte nicht eine halbe Stunde.
Ja, genau. Aber ich denke gerade so, wann denkt man über diese Dinge nach? Und am Ende ist man tatsächlich gestresst, ne? Kommt dann da an und denkt sich, oh Scheiße, habe ich alles? Und nee, jetzt muss ich hier. Und ja, vielleicht einfach mal so eine Veränderung durchmachen und gucken, wie das auf einen wirkt. Das ist
also
auch
ich mag das nicht und das wissen auch meine Mitarbeiter, ihr stresst bitte keinen Gast.
Ja, das jetzt, gerade also, in so einem Restaurant oder einer Location, das ist ja nochmal persönlicher, finde ich.
Naja, vor allem, wir haben ja ein Schedule, das heißt, der Ablauf ist ja für den Abend geklärt. Das heißt, am Anfang, bevor das ganze Ding losgeht, ziehst du den Kunden ran und sagst, hey, lieber Kunde, ich komme die letzte halbe Stunde kurz mal zu dir, dann kannst du überlegen, bei uns ja, kannst du überlegen, ob du es verlängerst oder zum Zeitpunkt fertig machst.
Ja.
Das heißt, da holst du ab, aber du nervst den Kunden nicht und sagst, nur damit ihr wisst, in einer halben Stunde machen wir zu. Und dann fangen die dann auch tatsächlich an, also Katastrophe. Ja. Der hat dann angefangen, dann irgendwie schon aufzuräumen. Mm. Aber dann fängt er dann auch an, mit irgendwie Mitarbeitern kurzen zu trennen. Halleluja, da sind mir bei mir alle Sicherungen durchgebrannt, als ich nur sozusagen den Nachbereitungsbogen gelesen habe. What the? Was zum Teufel ist hier? Das ist ja gar nicht Experience. Das ist null. Das ist ja, also wenn was typisch deutsch ist, ist diese Nicht-Service haben wollen. Ne? So, ja, guten Tag, wir machen gleich Feierabend, bitte beeilen. Und mit, also immer alle stressen, dass man, ja, man will ja aber noch was sagen dürfen, wir haben auch bald Feierabend. Ne? Und dann denke ich so, ja Leute, aber ihr versteht das nicht. Ihr seid in einem Dienstleistungsgewerbe. Mhm. Ihr habt es nicht verstanden. Dienstleistung, Dienst. Ja. Das fängt schon damit an, Dienst.
Ja. Und wenn man mal auch ganz streng ist, ne, und sich eine Öffnungszeit anguckt, dann weiß man ja auch, du hast ja auf Punkt, also von der Zeit, an dem geöffnet wird, bis zur Minute, an dem geschlossen wird, hast du ja im Prinzip das Fenster, in dem du dich bewegen kannst als Gast oder Kunde.
Exakt, aber du wirst gescheucht und das mag ich nicht. Allein sowas ist bei uns eigentlich nur go.
Okay.
Ne?
Das heißt, ihr achtet ja wirklich dann wirklich auf diese Nuancen, die man vielleicht heutzutage schon vergisst oder gar nicht mehr beachtet, auch als Kunde oder Gast, weil man sich denkt, ah ja, man ist ja daran gewöhnt, die letzten 15 Minuten nicht mehr zu genießen oder so, ne? Und ihr macht da im Prinzip den Unterschied und lasst einen Gast so vollends Gast sein am Ende des Tages.
Du, also Julie, wir haben zum Beispiel in einer unserer Locations, das ist Ayoka, das ist in Berlin-Mitte. Wir haben ja freitags immer die Bar, die startet wieder im April. Und da ist so, dass eigentlich ich nur eine Zeitfenster habe von 19 bis 0 Uhr. Weil ich eigentlich wirklich super selfish für mich selber gemacht habe, weil ich nichts irgendwo habe zum Weggehen. Deswegen habe ich gesagt, okay, aber nun will ich nach Hause gehen. Deswegen so ein bisschen alle nach Hause. Aber du hast gerade so schöne Sommerabende. Ich glaube, wir haben uns da auch mal gesehen, ne? Wo wir da in Berlin waren. hey, da sitzen alle auf dem Hof. I dare you zu sagen, hey Leute, also normalerweise möchte ich jetzt nach Hause, bitte geht. Und dann,
Das war Leute. Ja auch bei uns so tatsächlich. Das war ja meine Erfahrung, weil mir vorher auch gesagt worden ist, naja, die schließen jetzt und so. Und dann kamen wir noch so die letzten, weiß ich nicht, 30, 15 Minuten an. Und wir sind da, glaube ich, über eine Stunde noch sitzen geblieben.
Ne? Ja, klar, meine Mitarbeiter sagen mir am Ende zwar, ja, aber du hast so gesagt, wir sind immer pünktlich. Ja, es gibt Unterschied. Ihr sollt keinen Stunden schieben. Ne? Aber wenn Leute da sind, könnt ihr die nochmal. Ne? Und manche Leute könnt ihr auch, wenn ihr mehr kommuniziert, wisst ihr, die sind nicht aus Berlin und die wissen auch nicht wohin. Gibt es einen extra Service, dann gehen die nach Hause und sagen, ey, das war so nice. So weißt du, weiterdenken.
Ich komme wieder. Ne? Ich empfehle es weiter. Ja.
Und oftmals haben die alle dieses, aber das ist auch natürlich am Ende des Tages auch wieder Deutsch gelernt. Schnell Feierabend mache, ich möchte nach Hause. Und das ist so, wo ich versuche, tatsächlich auch mit dem Team zu sagen, ey, wir müssen da gucken, ich verstehe das. Wenn wirklich nicht viel los ist, könnt ihr auch wirklich nice zu den Leuten gehen, wenn es nur 3 Leute sind und ihr merkt, ey, das lohnt sich. Es ist am Ende auch eine Wirtschaftssituation.
Ja, genau.
Und sagen, hey, ihr merkt, es ist nicht mehr so viel los. Wir werden gleich bald zuschließen, wenn ihr wollt. Könnt ihr euren letzten Drink holen.
Ja.
Und dann machen wir sauber, ihr könnt die ruhig
sitzen. Und das kommt auch gut an. Das kann ich als von Gastseite auf jeden Fall bestätigen. Ne? Ja.
Und dann sind die auch fünf komplett abgeholt. Also hier kein Getränke mehr, ne? Ist Feierabend. Wenn schon zur Bar kommt, einer so macht. Ne?
Also ja, wen, genau. Denkst,
sag mal, merkst du noch, ich bring dir gerade Geld. Ich will, dass du deine Miete zahlen kannst. How dare you zu mir zuzuwinken aus dem Weiten? Bloß nicht. Und es sind solche Läden, da drehe ich mich gleich um. Und da bin ich auch extrem penibel. Also manchmal ist für mich oder für meine Freundin und für mich manchmal sehr schwierig. Ich bin da, achte sehr viel auf die Nuance, wenn wir essen gehen und wie die behandeln. Es gibt auch super Griechen hier in Berlin, wo, wenn viele mich besuchen, ich immer damit hingehe und meine, ich zeige euch mal, wie Hospitality ist. Die sind so krass, die kommen rein, ey, die kennen mich, aber auch du, mein Begleiter, die kenne ich. Hey, wie geht's? Und
das ist echt
alle,
das
die jetzt mit mir da waren, sagen, Alter, diesen Laden kannte ich gar nicht. Mhm. Ey, ich dachte so, ich gehöre dazu. Ich so, naja, aber du gehörst auch dazu. Mhm. Bist mit mir, für die bist du mit mir. So, ne? Und das ist auch ein Feeling, was ich gerne umsetzen möchte. Ne? Dadurch, dass natürlich wir sehr explizit auf Corporates eingeschossen sind, ist dieses Bar-Thema ein bisschen anders. Da müssen wir immer ein bisschen gucken, wie wir die Leute trotzdem abholen, aber gleichzeitig delivern. Ne?
Magst du noch mal erklären, was ist so das Konzept an sich? Also von der Ayuka Bar beispielsweise oder dem Ayuka Space. Was ist das genau? Was kann man sich darunter vorstellen, wenn man damit noch gar keine Berührungspunkte hatte?
Also zu den Hidden Locations gehören aktuell 2 Locations. Wir hatten 3, den dritten haben wir abgegeben. Der war finanziell nicht so attraktiv, wie wir uns vorgestellt haben. Beide haben sehr verschiedene Fokus-Zielgruppen. Das Loft ist sehr stark auf, ich sag mal, hochpreisiges Publikum, ne? Privatleuten, die sehr vornehm oder sehr gut ihre Geburtstage feiern wollen. Ein gewissen Preissegment und auch schöne kleine Hochzeitkreise, so zwischen 30 bis 80 Leuten, so in der Größenordnung. Und tatsächlich aber auch, lustigerweise, hat sich sehr viel rumgesprochen, gerade so C-Level-Treffen, die so ein bisschen abgeschirmt von allen, nicht das Gefühl haben, keiner kann irgendwie schnell reinkommen und das finden, das ist perfekt dort. Das funktioniert ganz gut. Und Ayuka ist eher eine große Space, was sehr multifunktional ist, sehr stark auf Industrie zugeschnitten, sehr viel auf Produktlaunches, Produktfeatures, so gerade so Get-Together-Influencer-Events findet sehr viel statt. Oder auch so eine Geheimparty, so wie letztes Jahr mit Snoop Dogg, wo dann einfach wir Management von New York, wir haben gehört, der und der, auch über Netzwerk, wir würden gerne bei dir platzieren und ich muss da ein NDA unterschreiben. Ich darf nicht darüber reden, dass Snoop kommt. Das hat mich super geärgert, weil die am Abend dann gesagt haben, hey, deine Idee war doch gut, willst du noch ein paar Leute? Also, ernsthaft? Ich hätte so eine Liste machen können mit coolen Leuten. Und dann hat mich super geärgert, aber es war ein sehr geschlossener Kreis, wo Snoop ganz aufgelegt hat, ein paar Sachen aufgetreten. Das war für mich so, bis dato Highlight. Ne? Ich muss nach New York fahren, um mein Idol zu nehmen und der kam auf einmal in mein Wohnzimmer und präsentiert, schön. Foto gemacht, kurz geschnackt, also es war ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Das heißt, da ist sehr stark auf solche Sachen, ich sag mal, Industrie, ab 100 Leuten, coole Setting, coole auch so, sag mal, Keynote-Speaker, Thematiken, also da passiert sehr, sehr viel in dieser Richtung dort, ne, wo die ganze Möbel haben wir selber entworfen mit unserem Interior-Designer, vieles, schön. Oder haben aus Italien eingekauft, also sehr hochwertig Und ich setze mir jeweils eine Szene, die der Kunde haben möchte.
Okay, ne? Verstehe.
Und das sind die zwei, sag ich mal, Fokuszielgruppen.
Okay, also das heißt so geschlossene Gesellschaften zum einen und gehoben und zum anderen, ja, mehr so Events, also wirklich öffentlichere Sachen, es sei denn natürlich, ne, es gibt so spezielle Veranstaltungen.
Die sind meistens alle auch wirklich geschlossen.
Auch geschlossen, ja, okay.
Sind, also meistens, ich meine, zu Berlinale sind, hosten wir, sei es Amazon Prime oder was auch immer, da sind ja auch Teddy Telebegran, oder habe ich den Namen jetzt falsch ausgesprochen? Auf jeden Fall Teddy. Da sind ja auch Big solche Comedian. Leute. Genau. Hm. Und dann gibt es irgendwie ein Essen nur mit 100 Leuten, das ist auf höchstem Niveau sehr fein. Das passiert auch da hinter verschlossenen Türen. Also, wir leben, was es angeht. Letztens hat einer gesagt, sag mal, hast du mal aufgeschrieben, wer alles jetzt bei dir so drin war? Ich so, ich habe gar keine Zeit, so mal so Revue passieren. Ne? Ende des Jahres, wenn wir Team oder meine Partnerin und ich so Revue, wenn so, oh, das war ein verrücktes Jahr, weißt du noch? Yeah. Der und der war da, oh, krass. Ne? Und das sind so Themen, die passieren, aber natürlich die Öffentlichkeit nicht viel mitkriegt. Ne? Das Einzige, was die Leute wahrnehmen, ist natürlich in erster Linie, glaube ich, aktuell die Ayoka-Bar. Ne? Und das ist aber nur daraus erwachsen, weil wirklich immer noch aus dem Netzwerk viele gefragt, hey, wo kann ich am Wochenende weggehen?
Ja.
Ich hab's, Leute, ich bin raus. Ich weiß nicht, wo man weggehen. Ich bin selber zu Hause. So, ne? und dann war aber, glaube ich, trotzdem durch African Food Festival haben wir festgestellt, dass der Bedarf an so einem Ort, wo die Leute zusammenkommen, auch auf hohem Niveau, ne, fehlt.
Ja.
Ne? Und insofern, glaube ich, ich war in Ghana zu Besuch, 2022 November, und dann war ich ganz, ganz viel so Barhopping, und ich war mit meinem Cousin unterwegs, und habe ich festgestellt, boah, dieses Nightlife oder dieses Atmosphäre würde ich so gerne auch in Deutschland haben. So im Sommer im Hof sitzen oder in welchen Yards. Und da hast du so, ey, du hast doch dieses Space, warum machst du das denn nicht? Dann habe ich ganz viele Sachen eingekauft, von Calabash bis so schöne Lampen oder sonst was, habe ich richtig Koffer voll, und habe ich gesagt, okay, ich mache meinen eigenen so Bar Selection.
Wow.
Und dann haben wir angefangen und habe ich auch ein paar Ingredients auch so ein bisschen mir abgekupfert. Und dann kam ich hier hin und habe ich mit Max, einem Bekannten von mir, auch, ich nenne es mal ein Bar-Sommelier, und der hat dann mit mir die ganzen Getränke entwickelt, die wirklich auch speziell nur für den Laden, und gibt's auch nur dort.
Wow.
Und das präsentieren wir halt jeden Freitag mit unseren eigenen Drinks. DJs legen auf, meistens in der Richtung, finde ich sehr nice, Afro-House, Amapiano Richtung. Einfach ein nettes Gathering, alle zusammen, wo man sich austauschen kann, auch offen für alle. Ne? Tatsächlich wird natürlich sehr stark von der Black Community wahrgenommen, weil es, glaube ich, auch, ich sag mal, die Inhalte sehr
ansprechend.
Exakt. Ja. Ne? Aber ich mache es nicht, um andere auszuschließen, sondern eher wirklich einfach, hey, erlebt mal den Space, so wie wir uns es vorstellen und wie wir es gerne präsentiert werden.
Schön, wirklich schön. Also ich bin ja jetzt, ich glaube, zweimal dort gewesen, zwei oder dreimal, und persönlich habe ich so einen Space noch nicht gesehen, und als schwarze Person, schwarze Frau macht mich das natürlich auch sehr stolz, ne, weil das eine Seltenheit ist, und das einfach auch zu sehen, ist eine sehr schöne Sache, weil du ja dadurch sehr in sehr viele verschiedene Richtungen bereicherst, ne? Also du wirtschaftest dadurch, ne? Du gibst der Stadt etwas zurück, dem Land etwas zurück, du gibst der Community gleichzeitig was zurück, und du ermöglichst einfach auch wieder anderen zu wirtschaften, ne? Also das ist ein absolutes Win-Win, und gleichzeitig bringst du da so die Elemente, ne, deiner Wurzeln, deiner Herkunft von Ghana und deiner Inspiration mit. Ich finde das so super schön. Und gleichzeitig frage ich mich, wie das für dich ist auch, ne, so als schwarzer Mann aktiv zu sein in diesem Space, in einem Space, der jetzt nicht ohne Konkurrenz besteht. Und die Konkurrenz ist ja hauptsächlich weiß oder nicht schwarz, ne? Mhm. Wie ist das für dich in der Hinsicht? Wie ist deine Erfahrung da gewesen?
Also, was ich grundsätzlich in dieser Thematik weiß-schwarz oder diese Spaces denke, ist, ich habe da, was es angeht, immer sehr zwiegespaltene Gedanken.
Hm.
Ich versuche es mal vielleicht irgendwie runterzubrechen. Also auf der einen Seite glaube ich, dieses Thema oder diese Frame schwarzer Mann in Deutschland etc. pp., muss ich zugeben, das habe ich alles erst in Deutschland kennengelernt. Ne? Also ich habe ja dieses Problematik mit auch allein das N-Wort zu sagen, das habe ich in Ghana nie gehabt. Mich hat gar nicht tangiert. Also als Kind, wenn du mich von der Straße irgendwie drüben das N-Wort mir zugerufen hast, ich habe gar nicht reagiert drauf, weil ich das gar nicht kannte.
Mhm.
Ne? Es gibt da viel andere, schlimmere Sachen, wenn du da gesagt hast, ich werde da rübergerannt, ne? Was aber für den wiederum gar nicht tangiert, also der wäre gar nicht auf die Idee gekommen, solche Sprüche zu sagen, weil dann, das ist, was dich beleidigt. So.
Ja.
Das heißt, da gibt es ganz viele unterschiedliche Codes, die erstmal kulturell erstmal erörtern werden müssen. Ne?
Ja.
Und dann ist so, dass ich natürlich merke, dass der Art, wie manchmal mit mir als Person, weil ich ein anderes Erscheinungsbild habe, umgegangen ist, spüre schon. Ne? Mal mehr, mal weniger. Ich merke aber oftmals, kann ich sehr viel eliminieren, wenn man, glaube ich, erst selbstbewusst und vor allem die Sprache beherrscht. Ne? Mhm. Dann kannst du sehr, sehr viel backupen. Denn dann weiß derjenige, auf diesem Feld wird er gar nicht gewinnen. Weil das, ist das Einzige, was er kann, die Sprache.
Mhm. Ne?
Das heißt, wenn du aber noch so einen Kontext mitbringst, dass du noch selbstbewusst dazu die Sprache beherrschst und dann sagst du, was willst du mir erzählen? Das heißt, ist teilweise in meinen Augen sogar ein Ungleichgewicht. Ne? Hm. Weil ich habe
zu deinem Vorteil.
Absolut zum Vorteil. Hm. Das ist, ich glaube, ich bin irgendwann mir bewusst geworden, dass das Schwarzsein an sich eine ziemlich große Bürde war oder ist für viele. Aber wenn du wirklich mit dieser Geschichte des Schwarzseins beschäftigst, dann merkst du, shit, das ist das Einzige oder die einzige Ethnie, die nie zu cracken ging. Also wir sind, ey, sorry, das klingt zwar ein bisschen überheblich, wir sind aber Superhumans. Ja? Wir sind wirklich unfuckable, sorry für meine Aussprache. Aber ey, welche Ethnie hat so viel durchgemacht und kommt immer wieder zurück und bereichert Kulturen, schafft neue kulturelle Aspekte, es schafft eine neue Jugendbewegung. Also diese Welt dreht sich in vielerlei Hinsicht ohne diese schwarze Komponente gar nicht.
Mm.
Und wenn du erstmal bewusst bist, was für eine Kraft wir haben oder was für eine Erscheinung wir haben und wir das eigentlich nur für uns nutzen müssen, sorry, dann bist du eigentlich unbelievable. Du kannst jeden Bereich rein. Mm. Jetzt kommt das, was ich als Nachteil manchmal sehe, ist, dass dieses Bewusstsein vielen nicht da ist.
Ja.
Das heißt, was wir machen sehr oft ist, man guckt, hey, der Bruder macht das, es funktioniert, er kriegt vielleicht, oder die Schwester, es funktioniert ganz gut. Ich mache es einfach nach. Und ich denke mir so, nee, stopp, du kannst ja nachmachen. Aber mach wenigstens nach und dann besser.
Ja.
Aber mach nicht genauso.
Ja.
Mach nicht genauso, das bringt nichts.
Oh mein Gott.
Weil dann hast du uns in diese Kampf, oder wie auch ich nennen mag, nichts geholfen. Du hast gar keinen geholfen.
Ach.
Und es gibt zu viele, und ich befinde mich auch in vielen Zwiespalt, auch was es angeht, weil es gibt ja verschiedene Arten, wie Leute sich repräsentieren. Viele gehen sehr stark auf diese Antirassismus-Sektion, wo ich mich zum Beispiel gar nicht befinde, weil für mich, das war meine Kindheit, das sind Sachen, die ich mich schon daran gerieben habe. Ich kann heute damit nichts mehr anfangen.
Mhm.
Ich habe heute verstanden, oder ich denke zumindest, ich habe das Spiel verstanden, das Spiel ist ganz strictly, es geht um Zahlen. Diese Welt geht nur um Zahlen. Lieferst du Zahlen, bist du dabei, lieferst du nicht, bist du out. Ganz simpel, wie beim Fußballspiel. Am Ende scheißegal, ob du der hässlich das Tor geschossen hast oder nicht. Die haben gewonnen. Wenn die gewonnen haben, sind die weiter.
Ja, ja.
Und so geht's drum, wenn du wirtschaftlich was dazu beitragen kannst, egal in welchen Gesellschaftszweig du befindest, bist du eine Nummer. Wohlgemerkt, bist du eine Nummer. Und wenn du eine Nummer hast, hast du einen Influence und kannst Sachen ändern.
Mhm.
Und das habe ich verstanden. Und wir als schwarze Community, und das sage ich nicht nur in Deutschland, weltweit, ne? Wir haben auf so viele Ebenen so viel geschafft und schaffen noch so viel. Alleine NBA, wenn die mal checken würden, ohne die schwarzen NBA würde gar nicht funktionieren.
Mhm.
Period.
Mhm.
Aber weißt du, man ist so in so einem, sag mal, Netz von Strukturen, wo du nicht rauskommst, wo du andersrum, du kommst raus, aber du hast Angst, was zu verlieren. Und dieses Nicht-Verlieren wagt man nicht neue Schritte. Ne?
Mhm.
Und das ist, wo man noch drin ist. Aber ich gebe das Ganze, es ist alles am Ende. Das sind Schritte, Step by Step. Und genauso sehe ich für mich, was ich gerade mache, Step by Step. Ich sehe im Moment keinen in diesem Bereich, was ich mache. Aber wenn jemand kommt, letztens kam auch ein junger Herr zu mir im Laden und hat gesagt, ey, ich habe einen Laden in Berlin, ich möchte gerne sowas wie du machen. Ich meine, nein, du musst besser wie ich machen. Du kannst nicht genau das Gleiche wie ich machen. Ja, ich möchte gerne dein Interior Designer und du kannst mir auch helfen. Ich helfe dir, aber ich möchte, dass du besser machst. Oder anders. Aber nicht das Gleiche.
Mhm.
Das funktioniert nicht, weil du machst ja genau wieder das Gleiche, wenn die sagen, dann sind wir wieder so austauschbar und wieder nicht innovativ genug. Und von mir aus, mache, wenn du die wirklich möchtest, dann mach doch mal sogar was ganz anderes, was ich merke, ey, im Fein deinem Bereich, wir haben nichts. Nicht mal eine gute, funktionierende Restaurant-Ebene haben wir.
Ja.
Geh doch mal da rein. Oder wenn du Business machen möchtest, ich möchte, dass wir in jede Gefilde, es muss eine Normalität sein, einen schwarzen Menschen überall zu treffen.
Ja.
Das ist für mich, das ist mein Anspruch, das ist auch meine Bewegung. Deswegen ist für mich, wenn du mit mir eine auf einer Ebene diese Gespräche führst, hey, schwarzer Mann oder so, nee, stopp, nein, ich bin Juice oder ich bin Kwame, ich möchte einfach nur nach vorne. Sag mir, wo gibt's die Ebene, wo wir das treffen können? Business? Ja, na klar, ist der Vorteil für dich klar, weil du eine andere ähnliche Erscheinungsbild hast wie ich. Das ist ein Vorteil für dich, mir dir gegenüber zu sagen, ich höre dir nochmal an, weil ich vielleicht habe ich eine Tür offen und kann dich auch reinpassen oder dir die Möglichkeit geben. Das mache ich gerne. Aber bitte, komme mit Extraordinary. Wenn du nur das Gleiche machen möchtest, sorry, dann werde ich dir auch nicht helfen. Ich möchte, dass jeder sich vornimmt, besser zu machen. Es macht doch keinen Sinn, wenn du kommst und sagst, ich mache genau auch African Food Festival. Mhm. Ja, dann sag mir, dann gebe ich lieber ab und mach das noch besser.
Mhm.
Aber mach nicht das Gleiche. Komm mit einem, weißt du, dann komm mit einem
Extraordinary und sag,
oh, krass, wo ich sage, ey, das ist so dope, ey. Mein Hut vor, kann ich irgendwie einen Teil von dem, was du da machst, da machen? Und nicht so, wo ich denke, ey, serious, jetzt gibt's auch noch, dass die Leute das verwechseln. Das heißt, man hat eine Marke aufgebaut, du verwässerst es gerade, machst noch, du gibst dir nicht mal Mühe. Das macht für mich gar keinen Sinn.
Ja.
Und das ist, was ich so in diesem Kontext sehr schwarz sein, dass wir eigentlich den Power haben, krasse Sachen zu machen. Weil dieses, es ist nicht, wir sind unbreakable. Und das müssen wir eigentlich nutzen, in jede Gefilde sagen, so, diesen Eugene zum Beispiel, den du mal interviewt hast, der in dem Bereich, ich habe sofort nach dem, als ich gehört habe, ich habe sofort auf LinkedIn geschrieben, meinte, ey Eugene, wir müssen uns treffen. Weil er für mich super interessant, hey, der Typ macht Finanzierung, Gewerbebereich.
Mhm.
Weißt du, wie viele Leute ich diese Gespräche habe, die aber nicht das Aussehen wie ich haben, aber der sofort vielleicht relaten kann, ah, der Bruder will dahin, wenn ich das und das habe, ich rufe ihn an.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber ich rufe ihn doch nicht an und sage, Eugene, zeig mir, ich will genau das Gleiche machen wie du. Oder vielleicht auch das Gleiche machen, aber vielleicht gibt es noch andere Wege, damit diese Feld noch viel größer wird.
Mhm.
Weil wir merken, dass ein Resource, die wir brauchen, und zwar Zugang zu Immobilien, gute Immobilien, also müssen die richtigen Schnittstellen besetzt sein. Ne? Wir müssen Zugang zum Geld, müssen die Ressourcen richtig besetzt sein. Okay, da kann viel mehr sein, damit es ein normales Bild ergibt. Aber in erster Linie, hey Leute, lass uns immer nach streben nach mehr, nach besseren.
Mhm.
Weil denkt dran, die haben uns 500 Jahre lang underestimated. Und jetzt müssen die mit uns an einem Tisch sitzen. How dare you? How dare you? Die kommen selber darauf nicht klar.
Ja.
Also, das heißt, es ist nur gewonnen. Alles, was jeder Schritt, jeden Morgen, wenn wir aufstehen, alles, was wir machen, ist nur gewonnen.
Mm.
Ja? Und das müssen wir komplett ausschlachten, ausnutzen. Ja, auch diese Gespräche, AfD hier, AfD da. Natürlich stressen die mich. Aber ernsthaft, AfD doch nicht denkt wirklich, dass ich mir was aufgebaut habe. Ich lasse mir das vom Teller nehmen. Sorry, das Land werde ich nicht aufgeben.
Mm.
No way.
Wow.
Ihr könnt ja gerne euch eine Enklave in Sachsen aufmachen oder sowas. Wir machen gerne die Mache für euch zu. Könnt ihr euch da irgendwie... Aber nee. Nein. Wir haben zu sehr Deutschland mit aufgebaut. Warum? Nein, so einfach geht das nicht. Insofern, ich appelliere gerne an die Leute, hey, nach vorne, Black Don't Crack und einfach wirklich alles geben, dass nur besser wird, nur das Beste für ihn rausholen. That's it.
Wow. Wow.
Sorry.
Tschüss.
Das war ein langer...
Ich würde gerne sagen, preach. Also ich kann da echt nichts mehr hinzufügen. Das war auf jeden Fall eine große Portion, die es zu verdauen gilt. Und Gott sei Dank haben wir das aufgenommen, damit man sich das immer wieder anhören kann, wenn irgendjemand das mal vergessen sollte. Also ich kann das wirklich nur unterschreiben. Das ist so wahr und wichtig, sich der eigenen Macht auch bewusst zu sein, ne, die man hat. Und davon wegzukommen, dass man nichts hat oder nichts kann oder irgendwie zu wenig hat oder wie auch immer. Und im Prinzip, ja, Lügen glaubt, ja, Lügen davon, was irgendwie eigene Grenzen zu sein scheinen oder sein sollten, ne, was einem da suggeriert wird und ich hoffe sehr, dass Menschen sich an dir zum Beispiel ein Beispiel nehmen und zu verstehen, da geht noch so viel mehr. Ne? Und
es geht noch viel mehr, Julie.
Qualität
es ist nicht einfach, das ist vollkommen richtig, ja. Aber es geht mehr.
Ja, absolut, ja. Absolut. Und ich, auch dieses Kopieren und so weiter, ne? Ich habe da auch eine sehr, ja, besondere Beziehung zu, weil auf der einen Seite denkst du, ja gut, der eine oder die andere, ne, sie versuchen es ja irgendwie und versuchen sich da irgendwie ranzuhangeln an jemanden, der irgendwie schon mehr geschafft hat oder so. Aber ich glaube auch, dass wenn man das so mit dem betrachtet, was du gerade gesagt hast, ist es ja wirklich eine Frage der Perspektive, ne? Also siehst du diesen Erfolg des anderen Menschen eher als etwas, was du auch kannst, oder siehst du das als eine Bestätigung dafür, dass so viel möglich ist und dass auch du in dir so viel mobilisieren kannst und vielleicht mal in dich gehen solltest, um zu verstehen, was ist es, ne? Was ist es, was in dir steckt, wo
ich glaube,
was
wenn
dich
die,
zum Brennen bringt?
Wenn alle sehen würden, dass es, wenn du siehst, dass der eine Erfolg hat, dann siehst du, ah, da geht mehr.
Ja.
Da geht mehr und nicht, ah, okay, das Gleiche kann ich auch.
Ja.
Ja, das Gleiche kannst du auch, aber es ist so, es erinnert mich an diesen Film von Facebook. Da wurde ja Mark Zuckerberg dahingestellt, dass er Facebook geklaut hat von diesen Brüdern.
Ja.
Und dann wurde er dazu interviewt. Was sagst du dazu, dass man sagt, dass du nicht Facebook erfunden hast, sondern die? Und dann sagt er, na, wenn die Facebook erfunden hätten, sie Facebook erfunden. Und das ist so auf den Punkt gebracht, weil das ist nicht Facebook, was sie erfunden haben.
Mhm.
Das war nicht Facebook. Das, was er gemacht hat, ist sein Facebook.
Ja.
Ne?
Ja.
Der Name am Ende vielleicht sogar austauschbar.
Ja.
Ne? Aber so wie er das konzipiert hat, war nicht, dass die Jungs hatten, weil die Jungs haben vorher gestruggelt und es wurde nichts daraus.
Ja.
Ne? Und das ist so, wo ich gerne die Leute viel mehr daran motiviere. Du hast deine Art, Sachen zu machen und du wirst es auch irgendwie machen. Aber stick to the game, bleib dabei und das ist gut, wenn wir uns vernetzen und Austausch haben.
Ja.
Ich habe mit gerade vielen Brüdern sehr viel, sehr, sehr, sehr positive Austausch und ich traue mich auch zu denen zu sagen, hey, allein mit eigentlich gerade zum Beispiel sehr, sehr stark John arbeite, ich sage, hey John, ich habe das hier, ich verstehe das alles, aber ich will noch viel besser sein im Verkaufen, ich will viel besser im Vertrieb sein. Und er sagt, hey, klar. Und dann sagt er, hey, Juice, wenn wir nächstes Mal in Berlin was machen, ich möchte eine Location. Win-win.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Aber John wird jetzt nicht anfangen, mit mir darüber zu reden, ey, Bruder, was machst du denn da eigentlich für Umsätze? Und dann, ich mache vielleicht auch, ich habe auch so eine Location. So. Und dann denke ich so, ja, Bruder, dann hast du deine Location. Aber
was machst du jetzt daraus? Ja, genau.
So, ne? Und das ist so, wo ich denke so, oder du sagst ja, ich will in einer anderen Ebene und vielleicht können wir zusammen kooperieren. Du bringst das mit, weil ich diese Fähigkeit nicht habe und ich bring das mit.
Ja.
Das ist auch eine Ebene und rein wirklich gesehen auf der Business-Ebene.
Hm.
Purely gesehen auf Business-Ebene ist super fein.
Mhm.
Ne? Jeder bringt was auf den Tisch, was der andere nicht kann. Das ist absolut befruchtend, aber nicht, ey, wir machen das Gleiche.
Ja.
Und da appelliere ich so sehr an unsere gesamte Community. Ich verstehe auch viele, auch teilweise auch diese Diskussion, hey, du bist nicht aktiv genug und sag, Bruder, wenn ich noch mehr für die Community mache, was soll ich noch machen? African Food Festival, das bringt mir kein Geld.
Mhm.
Aber es ist wichtig für die Community. Es ist wichtig, weil ich möchte, dass es etwas gibt als Brückenbauer zu der weißen Mehrheitsgesellschaft.
Mhm.
Das muss da sein.
Ja.
Ich möchte, dass auf eine andere Ebene, auf hochwertigen Ebene, die schwarze Gesellschaft oder die schwarze Diaspora-Gesellschaft kennenlernt. Ich möchte mit Klischees aufräumen.
Ja.
Ich möchte keinen hier Donation-Box daneben stehen haben. Go ahead. Warum muss, wenn es um Aid gehen, immer um Afrika gehen?
Mhm.
In Deutschland muss auch, wir haben doch auch die Tafel. Kannst auch spenden gehen. Geh doch dahin. Ja? Warum muss immer denn mit Afrika das Bild und, nein, Mann.
Mhm.
Wieso kommst du denn und sagst, ey, diese Musikrichtung, wir haben das gar nicht hier. Wie können wir das hier bei uns transferieren? Now we talking.
Ja.
Aber komm mir nicht immer, wenn es um Afrika geht, ja, ich habe ja auch zum Brunnen auch gebaut. Geh oder hier. Ich will solche Infos gar nicht mehr hören. Ey. Was mit deinem Brunnen? Was habe ich damit zu tun? Ich komme aus einer sehr stabilen Familie aus Ghana. Ey, da natürlich war Armut um ringsherum. Aber Leute, die Fliege war nicht an meiner Nase. Ich habe immer genug zu essen gehabt. Was nervt ihr mich denn mit eurem Bild? Ne? Und da ist mein Ansatz, dass meine Kinder stolz drauf sind, auch wenn sie Mixed Kids sind, dass sie sehen, ey, das ist die Fahnenstange, ist die, nicht hier. Was der in mich sieht, das ist nicht hier.
Mm-hmm.
Wir sind beyond it.
Mm-hmm.
Ne? Meine Tochter, die lernt Tänze von Beyoncé, die lernt es so. Sie guckt nur ihr Videos und macht das alles selber nach. Mhm. Und dann sehe ich so, ey, die wird den Weg machen.
Kannst. Ne? Ja, ja.
Das würde man beobachten. Mhm. Also was war nochmal mit diesem Krypto, was du da mir erzählt hast? Ist so, aha, der ist neu und redet schon über Krypto. Mhm. Leute, das will ich mehr sehen.
Mhm.
Ich kann natürlich meinem Sohn auch sagen, lass uns nochmal reflektieren. Was haben die denn mal gesagt über Rassismus? Ja, diese Kämpfe, jeder hat eine Schiene, die er kämpft. Und das finde ich auch wirklich gerechtfertigt. Ne?
Ja.
Aber man muss auch respektieren, dass ich diesen Kampf oder diesen Weg nicht so gehen kann wie andere.
Ja.
Jeder hat seine Battlefields und jeder choose den Battlefield, der er am besten kann. Mhm. Und mein ist, ich möchte meinen Kindern so beibringen, dass die, ey, die müssen im Business funktionieren, egal was sie machen, die müssen funktionieren. Die müssen funktionieren, dass die Welt mit Nummern dahinter platziert sind. Alles, was sie machen, it's all about the numbers. Und versuch deine Nummern zu skalieren, deinen Wert zu wissen und wie du executen kannst. Das ist alles.
Mm.
Ne? Und dann kann dir keiner kommen und irgendwelche Bullshit labern und
ja, dich da aus der Reihe bringen. Ah, ja,
come on.
Ja.
Ne? Und jedes Mal, nee,
oh, Juice.
Das will ich nicht mehr.
Juice. Also das war wirklich juicy Content, muss ich sagen.
Oder?
Also, wenn wir schon beim Wort Juice sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass durch solche Plädoyers und Reden entstanden ist, das Wort aber oder der Name. Aber vielleicht ist da auch eine ganz andere Geschichte. Vielleicht holst du uns an der Stelle mal ab.
Ich würde sagen, kommt mal einfach in der Yoga-Bar, da erzähle ich euch. Nee, du musst ja mit so vielen Leuten reden, da habe ich gar keine Zeit.
Ja.
Aber es ist tatsächlich von der Zeit, wo ich, das ist der Zeit, wo ich Musik gemacht habe. Das war mein Künstlername von meine Hip-Hop-Zeit.
Okay, okay. Der ist haften geblieben.
Der ist haften
Schönes
geblieben.
Andenken.
Ja.
Ach toll. Ja, also ich feiere das total, dass du so motivierend auch unterwegs bist, wirklich. Weil das ist eine sehr, wir sprechen ja hier über sehr tiefergehende Traumata, die Menschen damit genommen haben. Sie sind ja alle, die uns jetzt hier zuhören, nicht in einer Generation, in der es Sklaverei gab und sie das irgendwie miterlebt haben. Aber das hinterlässt natürlich generationelle Wunden und Traumata, die übertragen werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass auch so eindringlich gesprochen wird, finde ich, an vielen Stellen. Es gibt natürlich auch andere Arten, die dann gebraucht werden zu jeweiligen Situationen. Aber sowas muss man auch hören. Also ich finde, man muss so Klartext auch oft mal hören und verstehen, also und wachgerüttelt werden. So, ne?
Das ist mein Bild, die ich von der Welt wahrgenommen habe.
Ja.
Das ist in den Rooms, die ich mich aufgehalten haben, wo ich gemerkt habe, am Ende des Tages hat die Leute interessiert, kannst du executen oder nicht? Ne? Wenn es so auf der Business-Ebene ist und am Ende des Tages kannst du executen. Wir sehen ja auch an vielen Stellen, wo gute Leute sind und gute Leute liefern und bestimmte Positionen bekleiden. Es ist klar, diese strukturelle ist da. Ne?
Ja.
Und deswegen sage ich, bevor wir uns alle das kopieren, dann möchte ich doch, lasst uns bitte die ganzen Ämter voll spreaden mit schwarzen Menschen, damit wir genau diese Probleme, was unsere Eltern hatten, nicht mehr haben. Wenn du zu Amt kommst, dann weißt du, hey, da sitzt der und der und der versteht deine Situation viel mehr als Heinrich oder wer auch immer. Ne? Und diese Appellierung merke ich, meine so, es gibt so viele Felder, die wir besetzen können. Lass uns nicht immer die gleichen Felder machen, wo gerade jemand ist, sondern lass uns wie ein Virus ausschwärmen. In jeder Ebene müssen wir drin sein, damit es am Ende für die Leute wirkt. Nee, nicht wirkt. Mein Prämisse ist, es ist ein Normal. Es muss normal sein, einen schwarzen Chef zu haben.
Mhm.
Es ist normal. Und ich glaube, momentan ist es noch so, oh, du hast einen schwarzen Chef, ist besonders. Get the fuck out of here, ist nichts Besonderes. Ich bin einfach ein normaler Mensch, der nur arbeiten möchte. Warum ist es Besonderes?
Mhm.
Umgekehrt kann ich es natürlich auch für mich nutzen, wenn es um Recruiting geht, weil es wiederum für die Leute, oh, Diversität, diese ganzen Plakette kann ich mir auch auf die Brust packen.
Ja.
Ja. Aber am Ende des Tages, ich möchte, dass es Normalität ist, dass es nichts Besonderes, dass ich der schwarze Chef bin.
Ja.
Genau dieses Schwarz und vor dem Chef. Ich will nur Juice der Chef sein.
Mhm.
Punkt. Ne?
Ja.
Das Schwarz muss eliminiert werden und es kann nur eliminiert werden, wenn wir anfangen, in gewissen Positionen uns hervorzudringen, wo es Normalität ist, wo die Leute nicht wundern, ah, da ist ein schwarze Ärzte, da ist schwarze Anwalt, da ist schwarze Sachbearbeiter. Ne?
Mhm.
Und wenn drei in einem Raum sitzen, dann merkst du, okay, Einstein ist Normalität.
Ja.
Und da kann AfD noch so viel tun, was sie wollen. We don't care.
Ja.
Wir sind drin.
Ja.
Ne?
Ja.
Und da geht es viel mehr darum, bevor man sich zu sehr versteift, um die umzukehren, dass sie es verstehen, dass wir da sind, müssen wir präsent sein, wo die uns nicht sehen.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und deswegen müssen,
ja.
Ja. Sobald wir überall da sind, dann ist es so. Und da sehe ich ganz viel bei den ersten Einwanderern, das sind die Türken, die sind mittlerweile in so vielen Bereichen vertreten. Die haben es auch am schwersten in vielen Punkten, aber die haben auch dadurch ein Riesennetzwerk. Mhm. Die haben ein Riesennetzwerk.
Großes Support-System, ja.
Exakt. Und die sind wirtschaftlich sehr, sehr mächtig in Deutschland. Also man kann die gar nicht mehr so ausdenken oder rausnehmen, wie man möchte. Ja. Und da will ich genau hin, dass die schwarze Diaspora-Community da hinkommt.
Ja.
Wir müssen überall in den Sektoren rein.
Ja.
Und das sind so viele schlaue Leute, wir haben so unfassbar viele.
Ja. Ne? Ja. Ja.
Aber wir können uns nicht immer so mit dem Kleinsten bewegen. Und ja, wir sind zufrieden und ich mache das gleich wie der. Und ja, komm.
Da steckt sehr viel mehr in uns, liebe Leute, liebe definitiv. Schwarze Diaspora. Ja, auch ich wünsche mir, dass wir in der Hinsicht sehr, sehr viel bewusster mit dieser Tatsache umgehen, weil das ist eine Tatsache. Juice.
Yes.
Wir haben sehr viel sehr Content. Guten Content hier hervorgebracht, über den ich mich sehr freue. Sehr viel, das du geteilt hast und das zum Nachdenken bringt und auch sehr, sehr inspirierend ist, seinen Weg zu sehen, dass du dich in diesem Space gefunden hast und etabliert hast. Und ich wünsche mir, dass es noch mehr solcher Spaces gibt von dir, von deiner Kreativität.
Auch das wird kommen.
Die entspringen. Ich bin mir sicher. Mhm. Und ich appelliere auch hiermit nochmal an alle Zuhörenden, wenn ihr mal in Berlin seid, schaut euch die Locations an und die kann man ja auch ganz gut googeln. Wir werden die natürlich auch in unseren Shownotes haben und da solltet ihr auf jeden Fall nachschauen und ja, einfach mal die Experience auch mal erleben, ne, von der.
Jetzt habe ich so hochgestapelt, jetzt kommen da alle so, Bruder, das war jetzt nicht so
toll. Ja, genau. Ja, ist so, doch gut.
Von Feedback
lernst du dann wieder.
Gar nicht.
Ach, super. Bevor wir aber hier zum Ende kommen, möchte ich dir natürlich auch meine 6 Blitzfragen stellen.
Oha.
Ganz genau. Den entwischst du nicht, aber die sind kurz und schmerzlos. Legen wir mal los. Langweilig oder stressig?
Boah, stressig.
Behalten oder teilen?
Teilen.
Zukunft oder Gegenwart?
Oh, auf jeden Fall Zukunft.
Privat oder öffentlich?
Eher privat.
Erfahrung oder Entwicklung?
Oh, das ist schwierig. Erfahrung oder Entwicklung? Ich mag beides sehr. Und die Erfahrung aus der Entwicklung. Ich würde sagen, kann ich sagen, Pattsituation?
Okay. Afrikaner oder Deutscher?
Afrikaner.
Alright.
Das oder war's Afropien. Schon.
Afropien, okay. Ja. Na, das war's auch schon. Kurz cool. Und schmerzlos.
Hey Julie, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ebenso.
Ich bin, glaube ich, an vielen Punkten, glaube ich, noch ein bisschen präziser gewesen. Ich hoffe, dennoch, die Zuhörer können was mitnehmen.
Auf jeden und Fall.
Also nochmal Hut ab. Ich finde das, was du machst, super schön. Super, super schön. Ich bin da wirklich irgendwie mal aus dem Notfall heraufgekommen. Ich weiß gar nicht wie, aus Spotify. Wollte mir so, was ist denn das? Dann habe ich reingehört, aber war sofort gecatcht, aber tatsächlich sofort gecatcht, wie du es geführt hast.
Hm.
Und da dachte ich mir so, boah, wir haben unsere eigene Oprah. Geil.
Dankeschön.
Die Leute wissen es noch nicht, aber we have to make it.
Ne? Nice. Vielen, vielen Dank. Das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Und es macht mir auch einen großen Spaß. Und es ist dann schön, wenn das so einen ja, positiven Impact hat auf die Zuhörenden, die Sprechenden. Es ist sehr, sehr toll. Danke sehr.
Kriegst du selber viel Feedback? Oder?
Ja, ich bekomme auch Feedback. Sehr ermutigendes Feedback tatsächlich. Und deswegen mache ich das, was ich mache. Ne? Ich sehe, dass das Früchte bringt. Und das ist sehr, sehr schön. Also vielen Dank. Vielen Dank auch dir für deine Zeit und was du mit uns geteilt hast. Ich glaube, ich bin mir sicher, dass wir sehr, sehr viel lernen konnten. Und ja, ich freue mich schon auf dieses Feedback.
Hopefully. Dann werden alle ein bisschen ragen, auch der schon wieder.
Ja, ich bin mir sicher, dass da ein paar anecken werden und sich denken, what? Aber das ist es, ne? Wir müssen
lernen, it is what it is.
Richtig, auch mit dem umzugehen, was man vielleicht nicht hundertprozentig unterschreiben kann. Ja. Schön, danke. Danke, dass du ehrlich warst und hier ein paar Feathers geruffelt hast.
Sehr schön. Julie, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in der Yoga-Bar.
Oh ja.
April geht's los.
Ist jeden notiert. Freitag. Super. Ne? Vielen Dank.
Unterschätzt werden ist keine negative. Und kopieren sollte man nicht, sondern erweitern und besser machen. Das sind so diese Buzz-Sätze, die ich mitnehmen kann aus diesem Gespräch und natürlich noch so viel mehr. Juice zeigt, es ist okay, eine Meinung zu haben, die aneckt und dennoch Brücken bilden zu können und zu wollen. Und das ist das, was ich an Juice seit dem ersten Tag unserer Begegnung so mochte. Er vereint zwei polarisierende Welten und ermöglicht Dialog, wo viele sich nicht trauen oder auch ducken. Da das Leben aus Gleichgewichten besteht, finde ich dies natürlich einen absolut überragenden Ansatz und ich kann mir vorstellen, dass auch ihr, liebe Zuhörenden, das genauso seht. Also hinterlasst uns gerne einen Daumen hoch, wenn euch das Gespräch gefallen hat und vergesst unsere Shownotes mit mehr Informationen natürlich nicht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Afrikaner. I accept love and also I give. I am.